Moin ahoi, liebe Comacon-Freunde, herzlich willkommen zu eurem Comacon-Podcast. Ihr wisst, wir verabreden uns hier immer mit Leuten, die uns aus ihrem Leben erzählen, aus der Kreativwirtschaft, die mit uns neu denken, die uns ihre Ideen und Visionen erzählen. Mein Name ist Tim Lindenau und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Janine Koch ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Janine, du hast einiges auf dem Zettel, was die Kreativwirtschaft angeht. Ja? Und bevor wir da genau mal reinsteigen, was das ist, ich lese hier unter anderem Republika. Mhm. Ja? Und vielleicht wird der ein oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer das auch schon ein Begriff sein. Wenn nicht, da steigen wir später ein. Und du bist die Nachfolgerin, ja, von unserem allerersten Podcast-Gast, von der Andrea Peters.
Oha.
Ne, du bist ihr ja als Vorstandsvorsitzende vom Medianet Berlin-Brandenburg gefolgt. Mhm. Und du hast mir gerade eben schon gesagt, das ist Generationwechsel und da ist Change. Und da hast du auch einen Podcast zu, der nämlich den, naja, doch einen geilen Titel trägt, wie ich finde, Wind of Change.
Ja? Der Podcast der Veränderung.
Und wir wollen aber heute nicht über die Scorpions reden, sondern über dich. Du bist gebürtige Berlinerin und damit wir mal so ein bisschen erfahren überhaupt, wo kommst du denn so eigentlich so gedankenmäßig her? Mhm. Ne? Also aus Berlin wissen wir ja. Aber wo fing das mit dir an, bis es dann so den Aufstieg in diese Kreativwirtschaft genommen hat? Zähl doch mal.
Wir fangen jetzt mal an. Wie viel Zeit haben wir denn?
Wir haben so viel Zeit, wie du möchtest.
Okay.
Aber ich kann natürlich auch noch mal ein bisschen expliziter reingehen.
Ich kann, wie du magst.
Naja, ich finde es eigentlich immer ganz gut,
ja,
wenn die Leute sich so ein bisschen mal selber vorstellen und nicht immer so vorgestellt werden. Weil manchmal haben sie denn ja damit auch so, na, das stimmt jetzt nicht so richtig und das würde ich jetzt mal anders sagen. Deswegen fang doch einfach mal da an, wo du am liebsten anfängst, deine Geschichte zu erzählen.
Ja, gerne, kann ich machen. Du, also mit der Kreativwirtschaft oder mit der Medienwirtschaft und Digitalbranche habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon zu tun. Ich habe das unglaubliche Glück gehabt, mit 13 Jahren schon an einer Jugendsendung auf dem offenen Kanal, damals noch offener Kanal Berlin, heutiger Alex-TV-Kanal, ja, eine Jugendsendung moderieren zu dürfen und war da damals dann Moderatorin, Musikredakteurin, Chefredakteurin und habe mich da schon in der Medienbranche relativ früh in jungen Jahren getümmelt und entsprechend auch viele, sagen wir mal, Netzwerke schon aufgebaut und Bekanntschaften gemacht. Durfte dann mit 14 oder 15 war ich, glaube ich, dann mal die Ärzte interviewen und war dann irgendwann also wirklich mit vielen auch relativ großen Stars irgendwie zugange, also für junges Alter auf jeden Fall ziemlich hochkalibrig und habe mich damals da echt wohlgefühlt in dieser Branche. Das hat mich einfach immer stetig begleitet und dann bin ich nach dem Abitur, was ich 2000 in Berlin gemacht habe, erstmal nach Hamburg gegangen zu einer Hamburger Firma, die Mission to Mars hieß und interessanterweise da auf zwei Kreaturen gestoßen, die heute auch in der Kreativbranche in Berlin sehr, sehr bekannt sind und zwar auf Mona Rübsam und Markus Kühn von Flux FM, die Gründerin dieses schönen Radiosenders und da habe ich damals mein allererstes Praktikum gemacht und da durfte ich dann wiederum ganz viel mit Internet und mit EPKs, also Electronic Press Kits machen. Damals hat man sowas noch erstellt für KünstlerInnen, die auf dem Werdegang eines berühmten Musikers oder Musikerin waren. Und ja, da war ich ja ganz stark involviert und durfte dann auf Raymond treffen und auf alle möglichen Künstler, die damals 2000 in den Nullerjahren berühmt wurden. Und dann habe ich nach einem halben Jahr aber da wieder einen Abgang gemacht, weil ich gemerkt habe, Hamburg ist nicht so ganz meins. Ich bin eine Berliner Pflanze, ich muss zurück. Dann bin ich nach Berlin wieder zurück und habe angefangen zu studieren, Amerikanistik, Anglistik, neuere deutsche Philologie, weil ich eigentlich Journalistin werden wollte, aber der NC einfach nicht unbedingt meinem Abi-Durchschnitt entsprach und ich auch keine Lust hatte, 12 Wartesemester oder wie viele es damals waren, ranzuhängen. Also dachte ich, gibt's einen Workaround, ich finde irgendwie einen Weg in den Journalismus. Und so habe ich dann viele, viele Jahre als Journalistin tatsächlich parallel sozusagen gearbeitet, habe Kinokritiken geschrieben, Interviews gemacht, auch für ein geiles Magazin, das gibt's auch immer noch, Planet Interview, tolle Menschen getroffen, Regisseure, MusikerInnen, alles mögliche querbeet, internationale KünstlerInnen und bin dann irgendwie immer wieder stetig in diese Branche sozusagen involviert gewesen auf vielen Seiten. Und ja, dann habe ich...
Lass mich mal da ganz kurz einhaken.
Natürlich, unbedingt.
Nämlich, das hört sich ja für mich jetzt erstmal auch, natürlich klar, Kreativbranche, aber auch sehr viel Entertainmentbranche. Mhm. Ja, also Moderation, Musik und kannst du mir nochmal sagen, als du gedacht hast, also das klingt für mich dann erstmal nach einem relativ frühen Plan, was du machen wolltest. Mhm. Also nach dem Abi bist du dahin zu Mission to Mars und dann danach war dir klar, das möchtest du machen. Also wenn ich das mit der Lebensrealität von anderen Leuten, die jetzt so 2-3 Jahre ihr Abi in der Tasche haben, vielleicht schon 4, die wissen wahrscheinlich nicht, was sie machen und fangen dann aus Verlegenheit zum BWL oder Jurastudium an. Also so wie ich. Ja. Also so, und so ging das ganz viel von meinen KommilitonInnen genauso. Und ich finde das hört sich für mich immer so erleichternd an, wenn man schon relativ früh weiß, was man möchte. War das für dich auch so ein Erleichterungsmoment, dass man dann gesagt hat, diesen Weg möchte ich jetzt gehen? Oder
ich habe keine Erleichterung gespürt, weil sich die Frage sozusagen nie gestellt hat. Also ich war nie vor einem großen Fragezeichen und dachte so, oh Gott, was mache ich dann mit meinem Leben? Das gab es einfach nie. Deswegen konnte ich sozusagen diesen Relief, diese Erleichterung nicht spüren, weil für mich der Weg immer klar war. Ich wollte immer was mit Medien, mit Musik machen. Ich habe selber auch Bands gehabt, in denen ich gesungen habe. Ich habe immer selber viel Musik gemacht und so. Deswegen war für mich vollkommen klar, das ist mein Weg. Und deswegen ich habe da auch nie Zweifel dran gehabt, dass das der Weg sein würde. Wie steinig der wird oder wie holperig oder wie spannend eigentlich, muss man tatsächlich sagen. Das war mir damals natürlich nicht klar, aber gab keine Erleichterung, weil der Weg war vorgezeichnet.
Hattest du Vorbilder? Also musikalisch wie auch so medial?
Also musikalisch, das klingt jetzt ein bisschen vermessen, aber ich war immer ein riesiger Madonna-Fan. Die war jetzt nicht mein Vorbild, aber ich war einfach, die hat mich geprägt, ne? So, also diese Art des Selbstbewusstseins, die diese Frau damals irgendwie transportiert hat und dieses Frauen stehen, ne, so auch für was, für Weiblichkeit, aber auch für Power und für wir schaffen das sozusagen. Die war für mich ein totales Role Model natürlich und medial fand ich jetzt alle nicht so toll. Doch, obwohl, ich muss sagen, eine Frau, die mich sehr begeistert hat, das war dann aber im Studium, war damals die, ich glaube, so wie hieß diese Sendung, TV Blond, Blondes Gift. Mhm. Heutige Barbara Schöneberger, man kennt sie. Damals lag sie noch in Aquarien herum, auf dem, ich glaube, TVB war das, auch so ein kleiner Spartensender aus Berlin. Und die hatte Charme, die hatte Witz, die war schlau, die war sexy, die war alles gleichzeitig. Und da habe ich immer gedacht, das ist eine geile Sau, die ist cool, die finde ich richtig, richtig gut. Dass die so steil durch die Decke geht, war damals nicht abzusehen, aber war tatsächlich auch, wundert mich kaum.
Hast du denn auch so gesungen wie Madonna oder welche Mucke hast du denn
gemacht? Nee, ich bin eigentlich so aus der Sparte Singer-Songwriter. Ich mag es ein bisschen ruhiger. Ich mag auch solche Sachen wie Jewel, weiß nicht, ob dir das was sagt, Dixie Chicks, natürlich so Jack Johnson dann später auch und so. Aber ich mag auch gerne deutsche Singer-Songwriter-Musik, Käthe, Mine, also diese ganzen tollen KünstlerInnen, die es gibt. Und das war so die Richtung, in der ich eigentlich immer unterwegs war.
Und dann hast du auch noch die ganzen Leute aus der Musikbranche getroffen, hast ganz viel geschrieben, hast du gesagt, Interviews gemacht, hast auch diese Leute getroffen. War es für dich denn auch mal ein Thema, so ganz auf die Musik zu setzen oder hast du das mal probiert?
Es war tatsächlich lange ein Thema, aber dieser Zahn wurde mir mal gezogen und ich glaube, ich habe ein bisschen Trauma davon weg. Als ich 16 war, habe ich immer gedacht, ich will eigentlich irgendwie in der Musikbranche entweder richtig musikalisch Fuß fassen oder zumindest irgendwie bei MTV, Viva oder irgendwas moderieren. Und damals war ich, glaube ich, 15 oder 16 und war irgendwie eine Zeit lang ständig heiser und war dann mal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und da sagte mir der Arzt, was wollen Sie denn mal beruflich werden? Und ich sagte, na, Moderatorin oder Sängerin. Und dann sagte der zu mir, das können Sie vollkommen knicken. Sie haben Knötchen auf den Stimmbändern. Und da war für mich damals wirklich, ich habe gedacht, so, oh mein Gott, mein ganzer Traum ist explodiert. Und das hat mich damals wirklich sehr geprägt, diese Aussage. Ich habe damals nicht in Frage gestellt, dass der Arzt vielleicht Unrecht haben könnte und ich einen anderen Weg finde oder mich einfach dann irgendwann anhöre wie Bonnie Tyler oder so, egal. Ich habe das irgendwie, mich hat das sehr getriggert damals. Heute ist mir das Banane. Ich habe dann irgendwann auch logopädische Unterstützung bekommen und alles ist gut. Man kann damit schon leben. Aber das war so der Moment, wo ich dachte, jetzt musst du dich umorientieren. Und ich fand dann aber trotzdem gute Wege, wie ich sozusagen diese Leidenschaften ausleben konnte.
Also ein gutes Beispiel ist ja auch aus der aktuellen aus dem Pop-Rap-Geschehen ist ja auch Casper, der einen irreparablen Stimmbandschaden hat, weil er als früher Artist mal sehr viel in Punk- und Hardcore-Bands gespielt hat und einmal so gescreamt hat. Mhm. Und dann waren die Stimmbänder irgendwann so durch, aber er hat immer darauf verzichtet, das operieren zu lassen. Und jetzt ist das absolut sein Markenzeichen. Absolut. Ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Rap- und Rock-Pop-Rapper Top-Künstler Deutschlands.
Ja, so ein bisschen wie mit Anne-Mai Kantereit, der klingt ja auch so, als müsste der irgendwann mal zu einem Logopäden rennen,
ja.
Der gute junge Mann, aber ist natürlich genau eine Signature-Voice, ne? So, also man erkennt sie unter Tausenden.
Ja, aber Olli Schulz hatte jetzt auch nicht die klarste Aussprache, ne? Also ich glaube, das ist so, ja. So ein bisschen so dieses Typenverhaftete, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist das schon mal der erste Punkt gewesen zum Thema Veränderung? Also du bist da mit einem Plan, mit einer Idee hingegangen, dann sagt dir ein Arzt, naja, das kannst du vergessen. Und dann stehst du halt, also auch wenn es, sag ich mal in Anführungsstrichen, nur als 15-, 16-Jähriger war, so vor den Trümmern deines Traums, weißt du, so bei MTV zu moderieren. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Also wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, gut, das kann ich jetzt irgendwie langsam wegstecken?
Ach, das hat lange gedauert. Also ich mache ja auch immer noch quasi mehr oder weniger Musik immer mal wieder nebenher und so. Also das hat mich nie komplett verlassen. Aber ich habe irgendwann auch akzeptiert, okay, wenn du das wirklich beruflich machen willst, dann musst du da wirklich auch alles drauf setzen. Und jetzt kommt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Ich habe einfach unfassbar viel Interessen. Also so mich begeistern total viele Dinge. Ich habe irgendwie Bock auf Musik, dann finde ich Medien spannend. Digitalisierung ist mein Thema von Stunde Null. Darüber habe ich später auch meine Diplomarbeit geschrieben und so, kann ich gleich mal erzählen. Ich liebe Filme. Ich schreibe gerne. Also da kommt so viel Interessen zusammen, dass ich irgendwann festgestellt habe, der Weg, den ich da gehen müsste, der ist so hart, so steinig, den müsste ich so hart erarbeiten. Und da hat mir, glaube ich, damals auch noch ein bisschen das Selbstbewusstsein gefehlt und die Unterstützung, irgendwie vielleicht das Backup. Jemand, der mir gesagt hätte, das schaffst du schon und so, das kriegen wir gemeinsam hin, ich melde dich mal bei The Voice an oder so. Ja, also ne, so, ich glaube, das hätte ich gebraucht, um da wirklich intensiv noch einzusteigen. Aber ich bedauere das nicht, weil ich diese Branchen später aus anderen Perspektiven kennenlernen konnte und trotzdem sozusagen mit diesen kreativen Persönlichkeiten ganz viel Kontakt hatte, die inspirierend sind natürlich ohne Ende. Und darum geht es mir im Grunde genommen eigentlich auch immer, dass ich irgendwie Menschen um mich habe, die mich inspirieren und mit denen ich guten Austausch habe. Und das ist auch auf diesem Wege gelungen.
Lass uns gleich mal in so ein hartes Thema reinsteigen.
Oha.
Ganz kurz, bevor wir zu deinem Studium kommen, weil du hattest das Glück, dass du ganz viele Interessen hattest und das dann irgendwie auch so verteilt hast und am Ende sagst, so, hey, das ist irgendwie alles cool gelaufen. Und stell dir vor, du bist jemand, der hat genaue Vorstellungen von dem, was er machen möchte. Also ich möchte irgendwann beim MTV moderieren oder ich möchte irgendwann eine Sendung auf ProSieben haben oder ich möchte der Nachfolger von Harald Schmidt, Thomas Gottschalk, you name it werden. Mhm. So Barbara Schöneberger, mir egal. Mhm. Und dann irgendwann merkst du aber, dann bist du Anfang 20, Mitte 20, Anfang 30, Mitte 30 und irgendwann merkst du, das wird nichts mehr. Mhm. Was glaubst du, was ist der beste Weg, denn damit umzugehen? Oder das muss ja nicht mal sein, dass du selber merkst, okay, die Zeit nagt an mir, aber der Zuspruch von außen wird vielleicht auch ist nicht mehr der größte, dass auch die anderen merken, oh, ne, jetzt, vielleicht solltest du auf ein anderes Pferd setzen.
Ja.
Oder das ist ja eine unfassbar schmerzhafte Erkenntnis, dass man sich den eigenen Zielen, die man sich gesetzt hat, da hat ja niemand auf dich gezeigt, deine Mutter hat nicht gesagt, du wirst jetzt der Nachfolger von Thomas Gottschalk, und wenn nicht, dann bist du ein Loser. Mhm. So, das nimmt man sich ja selber. Also was glaubst du, wie geht man am besten mit sowas um?
Also ich glaube, es gibt zwei radikale Varianten. Das eine ist, zieh es einfach durch. Wenn du es wirklich willst, dann arbeite dran. Und ich glaube schon, dass es eine Frage des Selbstbewusstseins ist und die Frage des Selbstwertes, ob man an sich glaubt, dass man das erreichen kann. Also vielleicht so als kleine Nebennotiz. Ich war durchaus bei diversen Castings dann irgendwann auch eingeladen von MTV und Viva und so. Ich war da schon auch unterwegs. Ich habe das immer noch verfolgt, trotz sozusagen der kopfmäßigen Einschränkung der Ansage der Ärzte da oder des Arztes. Aber ich glaube, entweder radikal wirklich an den Traum weiter glauben und alles drauf setzen, die ganze, also volle Kanne, oder einfach zu sagen, okay, ich passe mich jetzt der Situation an und ich deale damit und werde mir jetzt einen neuen Weg finden. Ich glaube, was nicht hilft, ist irgendwie wahnsinnig zu trauern und so ein dunkles Loch zu fallen und seinem Traum ewig hinterher zu jammern und zu sagen, aus mir hätte doch dies und jenes werden können. Das hilft nichts, ne? So, also den Kopf in den Sand stecken, da bin ich kein großer Fan von, sondern Richtung Zukunft, Richtung lösungsfokussiert überlegen, was mache ich aus der Situation jetzt. Also ich habe damals, wie gesagt, Journalismus studieren wollen und konnte nicht und dachte, okay, shit, was mache ich denn jetzt? Und habe halt einen Workaround gefunden. Und ich glaube, darum geht's. Anpassungsfähigkeit, das ist ja sowieso irgendwie das A und O auch in heutiger Zeit.
Glaubst du denn, dass dieses weil du sagst, in so ein Loch fallen, denkst du, das resultiert vielleicht auch daraus, was Leute, die in so einer Situation sitzen, auch das wird jetzt ein bisschen Meta, sich darüber Gedanken machen, was denken andere? Bin ich in den Augen anderer gescheitert und bin ich jetzt für immer die Person, die das nicht geschafft hat? Bin ich jetzt für immer die Person, die nie die O2-Arena voll gemacht hat, die nie irgendwo auf dem Glastonbury-Festival gespielt hat, obwohl ich das ja immer gesagt habe? Ja, oder bin ich am Ende die einzige Person, die mir das am übelsten nimmt oder der ich das jetzt irgendwie verzeihen muss?
Letzteres, ganz klar, vollkommen. Also ich glaube, den anderen Leuten ist nichts egaler als das, es sei denn, du hast irgendwie Menschen auf deinem Weg irgendwie arg verletzt und bist irgendwie über die sozusagen Gefühle drüber gegangen von anderen Leuten, die dann irgendwie Schadenfreude empfinden könnten. Aber ich glaube, niemand stellt so hohe Ansprüche an jemanden als man selbst. Also so, das ist sozusagen die große Herausforderung, dass man irgendwann versteht, dass ich mein ärgster Feind bin in meiner sozusagen auf meinem Weg ins Selbstvertrauen, auf meinem Weg der Karriere oder so. Und ich messe mich nur mit meinen eigenen Zielen und von außen, ich glaube, wenn man Selbstwertgefühl hat irgendwann, wenn man irgendwann in der Lage ist, das irgendwie so zu verstehen, was da eigentlich abgeht, dann weiß man auch, dass man das nur für sich selber macht und nicht für irgendjemand anderen. Und dann kann man da auch drüber lächeln und sagen, okay, dann ist halt XY, freut sich, dass ich das nicht geschafft habe, aber ist egal, dafür geht's mir gut. Ja? Und ich glaube, den Kampf muss man gewinnen. Der von außen ist egal, aber der von innen, der ist wichtig.
Weißt du noch ungefähr, wann das bei dir eingesetzt hat, diese Phase von Selbstakzeptanz, von Selbstbewusstsein, von Selbstliebe, von ne, ich bin, wer ich bin und ich bin ein geiler Mensch, Alter. Ich gehe da jetzt einfach hin und mache genau das. So.
Das ist ein fortwährender Prozess. Also das ist hat irgendwann 2015 begonnen, 2014 eigentlich. Da habe ich angefangen, eine Ausbildung zum systemischen Business Coach zu machen, was echt eine totale so Change-Moment war, weil man da viel auch so quasi therapeutisch arbeitet, weil da einfach viel so Systemaufstellungen gemacht werden und man ganz tief in so Strukturen und die man so selber angelegt hat, in sich reinguckt. Ich glaube, da hat es begonnen und das ist seitdem ongoing. Also wird auch nie aufhören. Also dieses Gefühl von so, wow, jetzt habe ich ja wieder was verstanden. Aha, ach, deswegen reagierst du immer so und so und so. Also mit sich selbst im Dialog, ja. Und ich finde das total erquickend auch, dass man irgendwie immer merkt, man ist sich selbst noch nicht ganz auf die Schliche gekommen. Und dann denke ich jedes Mal, ach cool, das ist spannend. Ich lerne mich auch jeden Tag ein bisschen besser kennen.
Und ist durchaus dann mehr auch in der Lage, mit sich selber ein bisschen mehr chillen zu können. Ne? Also
absolut,
mit total. Sich allein zu sein. Kannst du gut alleine sein?
Ja, ich meine, jetzt haben wir ja keine Wahl im Augenblick, ne? Das muss man ja sich recht runter reduzieren in der Zeit der Pandemie. Ich habe das wahnsinnig gut gelernt. Ich war 2016 mal auf einem Vipassana-Retreat. Das ist eine Meditationsart, die kommt sozusagen aus dem alten Indien, wird auch weltweit immer noch weitergeführt und da geht man hin 10 Tage und schließt sich in einen Raum ein, meditiert 3 oder 4 Mal am Tag und die große Prämisse ist, wenn man da reinkommt, man gibt alles ab, was mit Kommunikation zu tun hat. Du gibst dein Handy ab, deine Stifte, deine Bücher, deine Zettel, dein alles und du darfst 10 Tage lang, das ist die Minimumdauer dieses Retreats, kein einziges Wort mit den Mitmenschen, die da bei dir sind, reden. Und zur Kommunikation gehört aber auch Blickkontakt. Ja? Du hältst Leuten nicht die Tür auf, weil das Kommunikation ist. Also alles, was im weitesten Sinne kommunikativ ist, ist verboten. Und wenn man das mal so durchgemacht hat mit sich selber und da sein ganzes Kopfkino abgespielt hat, dann weiß man, ob man mit sich gut klarkommt und alleine sein kann. Und das war eine ziemlich spannende Erfahrung. Die habe ich dann auch 2018 nochmal wiederholt. Und das ist ganz bereinigend.
Krass, dafür bezahlt man Geld.
Na, das ist auf Spendenbasis. Da geht man hin und sagt, man wird da, ne, man kriegt da auch Kost und Logis und man kann am Ende so viel Geld da lassen, wie es einem das wert war und was man sich leisten kann.
Und dafür fährt man nach Indien?
Das gibt's auf der ganzen Welt, diese Retreats. Mein erstes, was ich da gemacht habe, war in England, in Gloucester. Und das zweite war hier in Deutschland in Triebel und die gibt es aber auch in Australien, die gibt es überall, in Thailand, hast du nicht gesehen.
Wahnsinn, ey, ich stelle mir das irgendwie wie ein kompletter Psychoterror vor. Wahrscheinlich hören uns jetzt Leute zu, die sagen, oh ja, ich habe so viel zu tun oder irgendwie die ganze Situation fuckt mich so richtig ab und ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und ich will ja auch niemanden mehr sehen und 10 Tage in so mal ganz alleine. Aber das ist ja wie so ein kompletter, also die Maximalform von Isolation. Was macht man den ganzen Tag? Also ganz ernst gemeinte Frage, wenn man nur 4-mal meditiert und man weder mit den Leuten irgendwie auch nicht mal Blickkontakt hat, mit nichts Kontakt hat, sondern sitzt man auf dem Boden, also man kann ja nicht mal ein Buch lesen, was hast du da gemacht den ganzen Tag? Also nehme ich da mal bitte mit.
Ich finde das fürchterlich. Man wird da morgens um 4.05 Uhr, 4.30 Uhr mit einem Gong geweckt. Also da läuft jemand rum und weckt dich mit Mung.
Aber das ist, man darf nicht mehr ausschlafen. Ne?
Nee, man darf nicht ausschlafen. Ja. Dann beginnt die erste Meditation kurze Zeit später. Ich glaube halb sechs oder so. Und dann meditierst du da eine Stunde. Dann geht's zum Frühstück. Dann hast du kurz Zeit, um vielleicht mal einen Spaziergang zu machen. Da sind immer so ne, Wälder oder kleine Parks oder irgendwie so Flächen, wo man laufen kann. Also man darf auch keinen Sport treiben und sowas alles. Und dann läuft man da ein bisschen rum. Dann gibt es um 11.30 Uhr Mittag. Dann gibt es zwischendrin die nächste Meditationssession. Man hat einen relativ strikten Schedule eigentlich. Und der Tag verrennt ohne Ende. Man ist auch echt kaputt, weil das Kopfkino, wie gesagt, ordentlich Alarm macht auch. Und um 9:30 ist Schicht im Schacht und dann ist Schlafenszeit und dann geht's am nächsten Morgen weiter. Und so richtig viel Leerlauf hat man nicht, weil man doch schon sehr gezogen wird von Meditation, Frühstück, Mittag, Meditation, Abendmeditation, dann noch einen Tee trinken und so. Und das ist, da wird einem nicht langweilig. Also
super,
ist der Wahnsinn.
Super radikal.
Mhm. Aber
was,
cool.
Was war denn das Erste, als du da raus bist aus so einem Retreat, worauf du dich retreat, nicht retweet? Aber was war das Erste? Hast du direkt getwittert? Oder,
auf gar keinen Fall.
Oder was war so dieses erste Moment, also hast du dich auf irgendwas danach gefreut, so, oh, jetzt kaufe ich mir ein Eis und guck den Verkäufer, die Verkäuferin mal nett an?
Ich hatte, ja, das natürlich schon, ne, so dass man so ein bisschen so mit so einer krassen Demut und Selbstliebe und Liebe zur Welt oder so da irgendwie plötzlich connected ist, das schon. Aber was wirklich ein richtig krasses Ereignis oder Erlebnis war, war, dass man am letzten Tag, am Tag der Abreise, gibt es irgendwann so nach dem Frühstück das Schweigen brechen. Und wenn du 10 Tage lang einfach wirklich geschwiegen hast, mit dir alleine warst, keinen Pieps gehört hast, gar nichts und die Leute fangen wieder an zu reden um dich herum. Also das ist geteilt zwischen Frauen- und Männergruppen und bei mir in der Frauengruppe waren, was weiß ich, 40 Leute oder so. Wow. Es ist ein unfassbarer Lärm. Es war so ein unfassbarer Lärm, als die angefangen haben zu reden. Ich meine, die haben ganz normal miteinander sich unterhalten, ne, so wie du und ich jetzt, aber in den Ohren fühlte sich das krass an, weil du hast sonst nur Vogelgezwitscher gehört und so. Ich muss sagen, ich bin in Tränen ausgebrochen, als das Schweigen gebrochen wurde und bin erstmal wieder auf mein Zimmer gegangen für 1,5 Stunden, weil das mir zu laut war, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und bis ich mich dann an diese Realität wieder gewöhnt habe, hat ein bisschen gedauert. Also das hat ziemlich viel verlangsamt so in mir, so in der normalen Geschwindigkeit, wie ich so unterwegs bin.
So, dazu nochmal eine Anschlussfrage, weil ich das wirklich sehr spannend finde. Mhm. Leute, ihr dürft jetzt nochmal eine Minute vorskippen, wenn euch das überhaupt null interessiert. So. Aber wie war das erste Mal, als du dann so Musik wieder gehört hast?
Mhm.
Hast du die anders wahrgenommen? Also heutzutage so über Streaming, keine Ahnung, Spotify, abonniert uns gerne, Apple und so weiter, ne?
Ja.
Apple Music, so wir haben es ja ständig verfügbar und vielleicht verfällt das auch irgendwo eventuell am Wert, andere Diskussionen. Mhm. Ne? Aber wir können uns ja 24/7 mit allem möglichen zuballern, was wir ja wollen.
Ja.
Wie war das bei dir, als du das erste Mal wieder Musik gehört hast? Weißt du noch, was du gehört hast?
Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich wieder Zugang zu irgendwie Medien und so hatte. Also mein erster Besuch war ja in Gloucester, wie gesagt, in England. Und da kommt man relativ kompliziert hin von Berlin aus. Also man muss da irgendwie zweimal umsteigen mit dem Flieger. Dann fährt man noch ewig lange mit einem Bus über die Walachei. Ich glaube, ich habe relativ lange einfach wirklich nur geschwiegen und weiter geschwiegen und irgendwie aus dem Fenster gestarrt oder so. Also gar nicht so apathisch, sondern mehr so, um dieses Gefühl weiter noch mitzunehmen. Ich kann mich nicht daran erinnern, welches mein erster Song danach war und wie es mir da ging. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass kurze Zeit später die Entscheidung zum Brexit kam. Das war so die Zeit, als ich da gerade weg war und dann wiedergekommen bin und dann plötzlich die Brexit-Entscheidung abgestimmt wurde. Und die hat mich damals wahnsinnig erschüttert. Das war so ein mediales Ereignis, was ich damals sozusagen dann wieder so richtig wahrgenommen habe, weil ich aus diesem Schweigeding raus war. Musik kann ich mich nicht entsinnen. Eigentlich komisch. Gute Frage. Normalerweise verknüpfe ich alles mit Musik. Mein ganzes Leben ist eine Story of Music. Ja? So, ich kann mich genau erinnern, wann habe ich das gehört, wann das. Da nicht.
Weißt du noch, welcher Song oder welche Art von Musik eine besonders große Rolle gespielt hat, als du für dich entschieden hast, das zu machen? Weil das ist ja auch eine Entscheidung. Wie gesagt, ich persönlich, ich finde das super radikal. Und das ist für mich wie ein Hebel, der sagt, so, ich muss das jetzt machen, weil ich irgendwie an einem Punkt bin, dass ich das selber brauche, um mich zu finden.
Mhm.
So, manche Leute, klar, die steigen auch auf den Mount Everest oder den K2, weißt du, weil sie es einfach brauchen, weil sie sich lebendig fühlen wollen. Weißt du, aber ich habe so das Gefühl, das war bei ihr jetzt nicht der Fall. Weißt du, also weißt du noch, was für Musik war
ich,
so, war
ich das glaube,
noch? Kannst du die noch hören?
Kann die noch sehr gut hören, weil der tatsächlich die Musik zu diesem Zeitraum für mich ein guter Soundtrack war. Also nichts Belastendes, sondern eher was, da kommt die Erleichterung, die Befreiung her, ne? So dieses Gefühl. Ich glaube, ich habe zu der Zeit sehr viel Käthe gehört und bin ganz viel mit einem Album, ich habe gerade den Titel des Albums nicht im Kopf, aber da sind so Sachen wie Tabula Rasa und Ding und so drauf, also und Verschollenes Tier, ich glaube, es war so ein Mix-Ding. Also so ganz viel, wo es um Identität auch geht und um irgendwie, wer bin ich und was will ich eigentlich wirklich im Leben und so. Und die ist ja auch sehr radikal mit ihren Texten und sehr, sehr nahbar, was sie singt und sehr authentisch. Und ich glaube, damit habe ich mich viel auseinandergesetzt zu der Zeit. Das ist irgendwie der Soundtrack, den ich dafür in Erinnerung habe.
Dann lass uns noch mal kurz in die Zeitkapsel einsteigen. Ja. Wir fahren nämlich jetzt gemeinsam etwas zurück, nämlich in die Zeit, bevor du das gemacht hast. Und in die Zeit, du hast vorhin von deinem Diplom gesprochen, weil irgendwann hast du ja dann doch angefangen zu studieren.
Ja, unglaublicherweise habe ich 2001 direkt angefangen zu studieren und dann 2000 und dann irgendwann den Abschluss im Grundstudium gemacht und festgestellt, oh, ist vielleicht noch nicht so ganz optimal. Und dann habe ich einen Hauptstudiengang gemacht, der nannte sich Medienberatung, Diplom-Medienberatung an der TU. Dann war ich parallel dazu noch mal ein Jahr in Australien, habe da International Communications als Masterstudiengang studiert und dieser TU-Studiengang, da habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben über das Thema, über den öffentlichen Umgang mit privaten Daten am Beispiel Facebook. Das war 2010. Facebook war in Deutschland noch nicht wahnsinnig alt. Twitter wurde gerade gegründet. Das erste iPhone kam auf den Markt. Die Leute sind steil gegangen ohne Ende. Privacy war für die Leute nichts. Ne? Die haben irgendwie ihre Kinderbilder, ihre Urlaubsfotos, ihre was weiß ich nicht, alles Mögliche gepostet. Und ich habe mich immer gefragt, so haben die eigentlich irgendwie das auf dem Schirm, was die da machen, die Leute? Und habe mich dann ganz viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das war ein unfassbar dankbares Thema, weil Facebook gerade zu der Zeit wahnsinnig viel an den Privacy Regulations rumgeschraubt hat und da sozusagen ständig was Neues passierte und ich irgendwie so ganz viel so aktuelle so Studien oder Studien gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht, aktuelle sozusagen Blogbeiträge verwerten konnte für die Diplomarbeit. Und das Spannende an dieser Arbeit war, es gab keine Literatur dazu. Ja. Also es hat noch nie jemand zuvor über Facebook oder so geschrieben. Nichts, was ich recherchieren konnte zumindest. Das heißt, ich konnte mir alles selber erarbeiten, so meine These, mein sozusagen eigentlich auch das Outcome dieser Arbeit. Und das hat mich damals total fasziniert und geprägt, weil wie gesagt, ich bin eigentlich auch so ein Digital Native und habe immer allen Quatsch mitgemacht und auch nach wie vor mache ich relativ viel Quatsch mit. Wenn es die Zeit zulässt. Und das war ein cooles Thema und hat mich irgendwie seitdem auch immer weiter beschäftigt. Ne? So, wie gehen Leute mit ihren Daten um? Finde ich immer noch spannend und bin erschrocken, auch über mich selbst manchmal.
Was du teilst?
Ja, was man so bereitwillig bereit ist zu geben. Also gar nicht mal so, was veröffentliche ich irgendwie auf den Social-Media-Plattformen, sondern was bin ich bereit an Informationen zu geben, um zum Beispiel reibungslose Einkäufe erledigen zu können. Ja, also.
Kannst du mir da ein Beispiel geben von einer Sache, die du da besonders absurd findest?
Clubhouse zum Beispiel ist besonders absurd. Also viele Leute sind so total auf ihre Privacy ist jetzt, also auf ihre Daten jetzt doch relativ fixiert. Ne? So, es gibt elendige Debatten seit 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung und so weiter und so fort. Aber wenn so eine neue Plattform kommt, sind die Leute irgendwie sofort am Start und geben die ganzen Kontakte ihres privaten Telefonbuchs frei. Das ist ja die Grundvoraussetzung oder zumindest ein Teil des Mechanismus von Clubhouse, dass du, wenn du dich da einloggst, erstmal gefragt wirst, hier möchtest du deine Kontakte auch hochladen und dann sehen, mit wem du connected bist. Und das ist ja der Netzwerkeffekt, der entstehen soll. Du sollst ja irgendwie möglichst viele Leute dann hochladen, die gepingt werden und gleichzeitig sollst du dich natürlich vernetzen können. Und es geht natürlich nur mit einer Basis von Kontakten, die du hast. Und das finde ich schon interessant, wie viele Leute einfach sagen, yes, I do it.
Wenn, also du hast sehr viel mit Kommunikation dich beschäftigt, mit dem Internet beschäftigt, mit den sozialen Medien dich beschäftigt, ist es irgendwie, gibt es für dich eine Plattform, wo du sagst, das ist so bisher so der Blueprint für ein cooles Social Media? Also jemand, wo man jetzt nicht denkt, oh Gott, jetzt wollen die meine Daten und jetzt verkaufen die das dahin und das ist irgendwie alles Kacke. Gibt es für dich irgendwie so ein soziales Social Media, wo es irgendwie nicht darum geht, sich am Ende so zu bereichern, oder haben wir das verloren?
Ich glaube, wir haben es ein bisschen verloren, weil einfach die Plattformen ja davon leben, dass es eine gewisse Menge an Menschen gibt, die darauf stattfinden und da ihre Themen platzieren und sich damit in Interaktion begeben. Ich glaube, es gab mal diese MeToo-Produkt, ich glaube, Mastodon oder so ähnlich hieß das. Aber es ist auch wahnsinnig unsexy und nicht besonders handy in irgendeiner Form.
Mastadon.
Ich glaube, es hieß
das klingt wie ein Medikament.
Ja, es klingt wie ein Medikament und es sollte so ein Ersatz sein im Grunde genommen. Kann man das mal googeln parallel, ob das wirklich so hieß? Ich glaube, so ähnlich hieß es auf jeden Fall.
Ist das eine Anlehnung an Methadon? Also als
garantiert.
Ersatz,
also ich habe das nicht recherchiert, warum der Titel des Netzwerkes so heißt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz ohne Grund passiert ist. Aber in Wirklichkeit gibt es nicht viele Netzwerke, die, sagen wir mal, also Social-Media-Plattformen, die erfolgreich sind, die eine große Userschaft nach sich ziehen und gleichzeitig aber auf total viel Datenschutz und auf wenig, sagen wir mal, Werbeaktivitäten oder so legen, weil Fokus legen, weil das ist ja auch ein Geschäftsmodell, was dahinter steht. Ich finde, die nehmen sich alle nichts und wir müssen halt nur gucken, dass wir, also wenn es nicht schon zu spät ist, einfach ein bisschen sorgsamer umgehen, vor allen Dingen auch mit den Daten anderer. Also was ich irgendwie bereit bin, hochzuladen oder irgendwie preiszugeben, ist ja eine Sache, aber muss ich irgendwie die Kinderfotos von meiner besten Freundin hochladen oder von die Kontaktdaten freigeben von meinem ganzen Kontaktbuch und so. So eine Frage muss man sich natürlich schon stellen und auch gefallen lassen, weil man da auch eine Verantwortung für andere mitträgt. Was ich für mich selber mache, ist ja meine Sache, aber für andere sozusagen. Und ich glaube, das kann man heutzutage kaum mehr bewerten, weil einem dafür sozusagen, wenn man sich nicht ganz tief mit der Materie beschäftigt, quasi das Wissen dazu fehlt. Ne? So, ja. Also einfach die Fähigkeit. Du hast es gegoogelt?
Mastodon.
Mastodon, okay. Weil was, Regie? Was hast du da? Ist das noch aktiv?
Scheint noch aktiv zu sein. 2016 gegründet und sogar von einem Programmierer aus Jena, aus Deutschland.
Siehst du? Hier zum Thema Server in Deutschland und Datenschutz und hast du nicht gesehen, DSGVO.
Coole Netzwerknamen kommen immer aus Deutschland.
Ja.
dann bist du aber auch, also wir machen jetzt nächsten Sprung.
Yo, ja, ich bin bereit.
und zwar einer der größten, also das ist ja also Europas größte Digital- und Gesellschaftskonferenz, die Republika. Mhm. Und die Leute, die in den Medien arbeiten, ich persönlich komme ja vom Radio, von den Öffentlich-Rechtlichen und es ist ja so ein bisschen, habe ich so, das ist wie die, weißt du, wie die Comic-Convention für Leute, die vor oder hinter einem Mikrofon arbeiten. Also das ist so ein bisschen so ein, das Who is Who.
Ja.
Ja, und wer wirklich was auf sich hält, der geht zur Republika. Mhm. Kannst du für die Leute, die jetzt nicht mehr, die nicht wissen, was die Republika ist, erklären, was ist das und warum ist das so wichtig für so ganzen Medienleute?
Das ist gar nicht nur für die Medienleute so wichtig, sondern es ist eigentlich für uns alle sehr wichtig. Also wir sind ja eine Gesellschaftskonferenz oder ich bin jetzt nicht mehr Teil dieser Konferenz, aber habe 3 Jahre lang diesen ganzen Weg mitbegleitet und mitgestaltet, was sehr viel Freude bereitet hat. Aber Republika ist ja vor 15 Jahren ins Leben gerufen worden von 4 Gründerinnen mit einem wahrscheinlich sehr idealistischen Ansatz, eine Plattform zu bauen, wo sich, sagen wir mal, damals noch Blogger zu unterschiedlichen Themen austauschen können. Blogger war damals irgendwie so ein Äquivalent wahrscheinlich für so die neue Generation des Journalismus. Heutzutage versteht sich ja Blogging eher als eine Plattform. Es ist ja eine Technologie, die dahinter steckt, die ja sehr themengetrieben inzwischen ist und keiner weiß im Grunde mehr, dass dahinter eine Blogging-Plattform steht. Das sieht halt alles aus wie eine Website oder so. Deswegen so der Transfer in Richtung themengetriebene Gesellschaftskonferenz und das stand immer und steht immer im Mittelpunkt, die Digitalisierung zu besprechen, zu hinterfragen und in aus dystopischen Denkschleifen rauszukommen und aus der Digitalisierung was sagen wir mal, Zukunftsträchtiges zu machen und auch zu verstehen, wie man die einzelnen Branchen interdisziplinär miteinander vernetzen kann. Also was hat Bildung mit Digitalisierung zu tun? Ne? Also was hat Mobilität damit zu tun? Wie kann Mobilität und Gesundheit zusammenarbeiten und daraus irgendwie Daten generieren, die irgendwie einen Blick auf die Zukunft haben, der für ältere, jüngere Zielgruppen, was auch immer, irgendwie sinnvoll ist? Also so immer diese Vernetzung von Themensträngen, die normalerweise per se vielleicht nicht unbedingt zusammengedacht werden. Und es gibt dafür einfach keine Plattform. Also das Bundesland Deutschland ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, dafür bekannt, dass sie besonders schnell, agil arbeitet im Bereich Digitalisierung. Und irgendjemand muss diese Themen aber besprechen. Und das führte eben auch dazu, dass natürlich die Politik stets immer zu Gast war auf der Republika und sicherlich auch wieder zu Gast sein wird, wenn es endlich mal wieder losgeht. Und da eben auch Diskussionsräume eröffnet wurden, um solche Themen gesellschaftlich zu diskutieren. Und ganz wichtig als letzten Satz dazu, eben mit der Zivilgesellschaft. Also auch zu verstehen, was geht mich das Thema eigentlich an? Also für jeden Endverbraucher da draußen. Und nicht eben nur, wie du es gerade beschrieben hast, für die Who is Who der Medienbranche. Denn da waren durchaus noch mehr als nur Medienmenschen, sondern da waren halt wirklich auch Leute aus dem Bildungsbereich, Forscher, Wissenschaft ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten 2019 Alexander Gerst zu Gast, ne, der da gesprochen hat. Also ne, so immer diesen, immer alles miteinander zu connecten und zu verbinden inhaltlicher Natur.
Wenn jetzt die Mobilität, so, krasses Beispiel, ja, also Mobilität und Gesundheit arbeitet zusammen, keine Ahnung, Leute sind zum Beispiel viel auf Dienstreisen, ne, und sitzen viel, machen viel, und ich tracke dann meine Gesundheitsdaten und das ist ja am Ende sind das auch Daten, die ich weitergebe, und wenn mir dann irgendwann meine Apple Watch sagt oder keine meine Android Watch oder keine Ahnung, was auch immer, Leute sich da ums Handgelenk schmieren, er sagt so, es wird mal wieder Zeit für eine Ibuprofen, hier übrigens Rad zu fahren, also ist auch irgendwie, weißt du, wie ich meine?
Ja gut, aber das sind wir ja noch nicht. Im Augenblick sagt die Uhr ja bisher, du sitzt jetzt schon seit 12 Stunden, steh doch mal kurz auf und geh mal kurz spazieren oder so. Und das ist, also die zeigt einem ja noch nicht so eine Native Advertisement an, wo drin steht, du müsstest doch jetzt eigentlich Rückenschmerzen haben, nimm mal eine Ibu. Das ist ja noch nicht der Fall. Ist bestimmt ein Gedanke, der garantiert schon verfolgt wird.
Genau, aber ist das nicht, darauf wollte ich hinaus, ist das nicht am Ende so eine gute Idee? Eine gute Idee wie zum Beispiel, hey, du hast 8 Stunden gesessen, steh mal auf, also geh mal spazieren. Oder du bist jetzt halt so und so viel wach oder geh mal schlafen oder schlaf mal nicht so lange. Oder hier, vernetz dich mit Leuten auf der ganzen Welt und bleib mit Leuten in Kontakt. Social Media war eine coole Idee, am Ende kommt aber raus.
Hate Speech und Fake News.
Ja, aber hier, kauf hier noch was. Und ich habe mal gesehen, du hast mal irgendwo bei Footlocker Schuhe gekauft. Dann gefällt dir sicherlich auch XYZ. Und hier sind übrigens die neuesten Angebote.
Ja, es geht immer darum, dass du, wenn du sowas schaffst, eine Plattform schaffst oder wenn du ein Instrument schaffst, dass du irgendwie sozusagen immer auch auf dem Schirm hast, dass es nicht nur das Positive auswirken kann, was vielleicht deine Intention war damit. Also als ein Messer irgendwann gebaut wurde, hat man halt gedacht, ah geil, dann kann ich irgendwie schnitzen, Holz schnitzen oder irgendwie das Fleisch reißen, was ich irgendwie oder schneiden oder was auch immer. Du hast nicht im Sinn gehabt, dass du damit Menschen umbringst oder so.
Ne? Was hat man sich bei einer Pistole gedacht?
Weiß ich nicht, frag den Pistolenerfinder. Keine Ahnung, also das ist sicherlich auch ein Jagdinstrument gewesen, aber vielleicht war nicht unbedingt der Jagd auf Menschen im Fokus. Ja, also so, da denke schon, dass es immer sozusagen auch im Sinne des Erfinders kurz überdacht werden muss, so okay, es wird nicht immer nur im positivsten aller Sinne genutzt werden. Also was könnte daraus passieren? Und das ist die große Herausforderung. Was daraus passiert, ist ja das, was die Menschen daraus machen. Also hättest du dir 2010 erdacht, was für krasse Hate Speech-Debatten wir heutzutage im Netz haben, als die Leute alle immer nur mit so Like-Buttons durch die Gegend gerannt sind und gesagt haben, yeah, we love it. Also so, das war damals eine andere Stimmung im Netz, eine komplett andere Stimmung. Das ist ja wahnsinnig gekippt mit der sozusagen auch Stimmung im Land, in den jeweiligen Ländern. Ne? So, was passierte in den demokratischen Ländern? Was passierte da politisch? Das ist ein Spiegelbild von dem, was wir in unseren sozialen Netzwerken sehen.
Aber wenn du sagst, dass unsere Gesellschaft sich immer auch in den sozialen Medien widerspiegelt, würdest du auch sagen, dass wir in einer politischeren Welt leben als 2010?
Absolut, ja, politischer, weil sichtbarer auf jeden Fall. Also es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten, dass sich so die Zivilgesellschaft beteiligen kann an solchen Prozessen. Ne? So, es hat ja irgendwie so sagen wir mal 2008 oder so auch intensiv mit so Bürgerbeteiligungsprozessen begonnen. Da wurden so die ersten Plattformen auf den Webseiten gebaut, dass man eben auch mal sagen konnte, den Baum, den brauchen wir da in der Straße nicht, oder aber wir brauchen hier mehr Sitzbänke in irgendeinem Kiez oder so. So fing das irgendwie an und dann hieß es auf einmal, ah ja, cool, man kann sich politisieren auch über solche Netzwerke. Wir sehen es an Telegram, wie krass da sozusagen auch aufgerufen wird, ne, für politische Teilhabe in merkwürdigen Richtungen, leider Gottes. Aber die Verfügbarkeit und also die Geschwindigkeit ist natürlich eine vollkommen andere. Früher waren so viele Menschen gar nicht informiert über das, was passiert im Ausland. Also George Floyd, ja, also George Floyd, das hätten wir wahrscheinlich irgendwie früher erst 10 Monate später mitbekommen, dass da was vorgefallen ist. Wenn da überhaupt jemand sozusagen davon Wind bekommen hätte. In dem Augenblick war aber ein Mensch dabei, der hat es gefilmt und hat es auf Twitter gestellt, also in Echtzeit. Ne, so. Und das ist natürlich ein Instrument, was wahnsinnig politisiert. Ne.
Sicherlich auch, weil politische EntscheidungsträgerInnen auch sich auf diesen Netzwerken tummeln. Ja? Also absolut. Was, oh mein Gott, was wäre Donald Trump ohne Twitter gewesen?
Ja.
Immer ein sehr gutes absolut. Beispiel.
Ja.
Weil aber auch Hass, Hate Speech im Netz ein Riesenthema ist und das ein sehr, sehr großes Thema überhaupt gerade ist. Wie gehen wir miteinander im Internet um? Was, hast du eine Idee oder irgendwie eine Art von Vision, wie wir da wieder zu einem cooleren Miteinander führen? Weil wir kennen es ja zum Beispiel gerade in politischen Kontexten. Ja, da kann man die tollste Familie sein an Weihnachten, wenn dann der komische Onkel erzählt, dass uns da so ein 5G-Chip implantiert wird oder was auch immer. Oder Hitler hatte vielleicht ja doch nicht so Unrecht oder was auch immer, die da rauskotzen. Dann, ne?
Ja.
Dann gerät das auch aus den Fugen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, manchmal ist Internet gerade in politischen Unterhaltungen nicht mal da. Und man muss sich auch nur mal eine Fußballseite angucken. Ja. Ne? Ist das wie so ein einziges, großes, völlig themeneskaliertes Weihnachtsfest, wo sich am Ende jeder hasst.
Ja, absolut. Also was einfach, glaube ich, im Internet so krass ist, dass du einfach die Distanz verlierst und überhaupt keine, sagen wir mal, Empathie spüren kannst über diese Netzwerke. Ne? Also du schreibst ja als Avatar einem anderen Avatar gegenüber was. Da ist keine Emotion dabei, du hast komplett distanzlos viele Leute, die ohne Klarnamen unterwegs sind, sind eben auch noch im geschützten Raum, ne? Also vermeintlich im geschützten Raum, weil sie wissen irgendwie, mir kann keiner was. Es gibt einen ganz anderen Ansatz, wenn du das auf eine nächste Stufe der Intimität führst. Also du siehst es zum Beispiel an Clubhaus, da sind die Debatten im Augenblick noch viel gesitteter und viel, sagen wir mal, mehr auf Zuhören und auf Empathie ausgelegt, selbst mit den PolitikerInnen, die da unterwegs sind, und Doro Bär ist da ja von Anfang an drin und alle Leute, die da die ganze Zeit sprechen wie die Wahnsinnigen, und Ramelow, der sich ein bisschen ins Ausgeschossen hat, aber anderes Thema, aber nichtsdestotrotz haben die einen Umgangston miteinander gefunden, der im Augenblick noch sehr freundschaftlich ist, also sehr emotional zuhörend. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass plötzlich festgestellt wird, da ist ein echter Mensch dahinter. Ne? So, du hörst eine Stimme und die funktioniert in einer Gleichzeitigkeit. Also es ist ein Dialog, so wie du und ich. Und nicht so wie bei dem Schreiben im Internet, wo du einfach irgendwie irgendwas in Tasten hackst. Also ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass du plötzlich die Nähe zu den Menschen verlierst und damit sozusagen die Bindung, auch die Energie zu den Leuten, wenn man das irgendwie verändern könnte. Also ich persönlich, ich lese mir immer mit Schrecken diese ganzen Kommentarspalten durch und denke, was haben die eigentlich alle für ein Ding zu laufen? Das ist ja der Wahnsinn. Auch was für Zeit darauf verwendet wird, ist mir vollkommen unklar. Ich bin auch so eine typische Konsumentin. Ich lese mehr, als dass ich irgendwie mich daran beteilige. Ich glaube, dafür muss es andere Mechanismen geben, die wir im Augenblick noch nicht gelernt haben. Vielleicht muss es auch irgendwann einfach ein Abstellen der Kommentarspalten geben, ich weiß es nicht. Aber ein bisschen ist das Kind im Brunnen gefallen. Also, und du hast das Beispiel mit Weihnachten, ist ein super Beispiel, weil wir sehen selbst in den Familienkreisen, wo, sagen wir mal, 7 Leute zusammenhocken, jetzt zu diesem letzten Weihnachten waren es ja weniger, was da los ist. Und das, selbst das bekommt man nicht gebändigt. Also wenn es so in der Familie mit 5 Leuten schon nicht klappt, wie will man es mit 3,4 Milliarden schaffen?
Aber ich glaube, das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil wenn wir Clubhouse mal als Beispiel nehmen, also ich habe so ein bisschen die Leute, deswegen auch dieses Republika-Beispiel so aus meiner Bubble, das sind ja so Leute, die dann so Autoren, die so twittern und so und so. Und auf Twitter, ich empfinde Twitter als ein unfassbar zynisches Netzwerk. Das ist kein nettes Netzwerk, finde ich, weil es da nur darum geht, Verfehlungen häufig, das nehme ich so wahr, Verfehlung von anderen Leuten an den Pranger zu stellen und sich damit zu überhöhen. Jetzt sind aber eigentlich die gleichen Leute oder viele davon sind halt auch auf Clubhouse. Und dann fände ich es mal ganz interessant, wenn sich dann zu so einem Streitgespräch ja so ein paar Leute mal zusammensetzen und mal darüber debattieren. Ja, also weil dann ist es zum Beispiel nicht mehr so einfach, sich hinzustellen und zu sagen, keine Ahnung, Aktion von XY, da letztens, weiß ich nicht, nach dem Spiel Hertha gegen Werder Bremen und dass der Sky-Mann ihm dann direkt den Trainer von seiner Kündigung informiert hat, was die Bild-Zeitung geschrieben hatte, unterste Schublade, ganz, ganz schrecklich, weißt du, aber am Ende ist es auch, weiß ich nicht, Sebastian Hellmann an dieser Stelle, der halt irgendwie seinen Job machen muss und der das auch nur aufs Ohr kriegt, das musst du jetzt machen. Also und dass es da irgendwie so einen Austausch gibt. Also vielleicht hast du da, glaube ich, ist das richtig. Das Audio ist da vielleicht...
Absolut, das ist eine andere Nahbarkeit. Das finde ich einen total spürbaren Effekt, der da gerade ausgelöst wird.
So, und jetzt haben wir so ein bisschen, sind wir ein bisschen von der Republika, sind wir ein bisschen abgekommen. Ja, haben nochmal das Thema gute Etikette im Internet mitgenommen.
Netiquette.
Eine Netiquette, finde ich, ist ein ganz, ich mag das auch nicht, eine Netiquette, das ist so, wir sind alle nett zueinander, aber irgendwie wird das so ein bisschen passiv-aggressiv.
Ja, aber da brauchst du gar nicht sein, weil daher kommt es ja gar nicht. Es kommt ja nicht von nett im Sinne von nett sein, sondern es kommt von nett Internet.
Ja, aber ich meine, viele Leute,
Ach so.
So, Naja, weißt du, wir haben hier alle eine Etikette. Weißt du, wenn du auch im mal in einem Büro irgendwo anfängst und dann wirst du so ein bisschen geonboardet, auch, das ist ein geiles Wort, was ich hingegen sehr cool finde. weißt du, und dann heißt das so, ey, weil wir haben ja eine Etikette, wenn es um Feedback geht. Und so nee, also ja klar, cooles Feedback ist gut, aber es ist so eine Etikette, boah, da wird mir ganz kalt. Also bleiben wir beim Thema Onboarding. Aha. Wir haben vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, dass deine Vorgängerin bei Medianet, Andrea Peters, die war hier im Podcast, hat mit uns gesprochen, hat auch einen sehr interessanten Werdegang. Wenn ihr mal Bock habt, da reinzuhören, hört euch das auf jeden Fall an. Die hat nämlich damals einfach beim Film-Catering angefangen und ist dann vom Film-Catererin, von der Film-Caterin aufgeschrieben bis zur Aufnahmeleiterin. Mhm. Sehr interessant. Mhm. Hört da gerne mal rein. Und sie hat dich auch so ein bisschen geonboardet. Du hast jetzt aber auch eigene Pläne mit dem Medien. Du hast gesagt, du hast vorhin davon gesprochen, es ist ein Generationswechsel.
Nee, den Begriff hast du in den Mund genommen.
Den Generationswechsel?
Den Generationswechsel, der kam von dir. Aber ich habe gesagt, er klingt immer so, der klingt immer so radikal, finde ich. Also der klingt so, als würde man jetzt irgendwie alles über den Haufen werfen und alles neu machen. Und ich sei ja irgendwie eine ganz andere Generation, was ein Stück weit stimmt, aber gar nicht unbedingt der Kern der Aussage ist. Sondern was mir wichtig war zu sagen, ist, dass sich natürlich ein paar Sachen verändern werden. Ne? So, dass es natürlich auch immer ein Transformationsprozess ist, wenn eine neue Geschäftsführung kommt und man einfach, sagen wir mal, auch so seinen Erfahrungsschatz mitbringt. Und der ist ja auch da reichlich bei mir vorhanden. Und darauf kam es mir an, dass dieser Transformationsprozess sozusagen jetzt auch gerade stattfindet und auch stattfinden muss, weil wir befinden uns immer noch in der Pandemie. Und so ein Netzwerk wie das Medianet lebt ja von dem Austausch mit Menschen. Und zwar meistens auf Veranstaltungsformaten in irgendeiner Form. Und gerade das findet ja am wenigsten statt derzeit. Und das heißt, was kann man sozusagen in so einer Zeit, in der wir uns jetzt befinden, trotzdem mit den Mitgliedern, das sind ja knapp 450, ein bisschen weniger jetzt, auch durch die Pandemie bedingt, was kann man denn den Mitgliedern Gutes tun und ihnen als Plattform bieten, damit sie trotzdem miteinander im Austausch bleiben und gerade dieser gebeutelten Kreativ Wirtschaft, die ja ein Teil des Netzwerkes ist, genauso wie die Digitalwirtschaft und Medienwirtschaft. Was kann man sozusagen an Mehrwert liefern? Und an dem Prozess befinde ich mich gerade, das gemeinsam mit dem Team zu eruieren. Da sind wir gerade in ganz intensiven sozusagen Benchmarking-Prozessen und Hinterfragungsprozessen. Welche Formate bleiben bestehen? Welche haben ausgedient? Was muss man Neues hinzuziehen? Ich habe letzte Woche meinen ersten Clubhaus, war das letzte Woche? Das war diesen Montag. Ja, meinen ersten Clubhouse-Talk gemacht fürs Medianet. Ne? Da ging es einfach mal, ich wollte mal so einen Testballon starten und fragen, Netzwerken in der Zeiten der Pandemie, ne? So wie geht es, welche Tools, welche Rituale, was braucht ihr? Dass man einfach mal rumprobiert. Und ich glaube, das ist sozusagen Kern der nächsten Wochen und Monaten auch, dass die Steine mal umzudrehen und zu gucken, okay, jetzt habe ich auch die Chance, weil einfach nicht Business as usual ist, sondern Pandemie. Jetzt habe ich auch die Chance, diese Steine umzudrehen und zu gucken, wo geht die Reise hin. Das Netzwerk Medianet wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Und ich habe mir da schon ein bisschen was vorgenommen zum 20-jährigen Geburtstag, sozusagen so einen Rebrush sozusagen zu präsentieren. Mal schauen, was davon gelingt. Aber ich will da auch nicht zu viel verraten, damit ich mir nicht unnötig Druck mache. Aber ein bisschen was wird passieren auf jeden Fall.
Okay. Was waren denn die Erkenntnisse von deinem Clubhouse-Debüt? Also was brauchen die Leute denn in Zeiten der Pandemie?
Na, die brauchen irgendwie auf jeden Fall Kontakt. Und wir haben auch viel so über Tools geredet, also ne, so welche Plattformen haben sich dann irgendwie ausgeprägt bei den Leuten. Da ging es auch viel um VR, also wie wird man zukünftig Virtual Reality Maßnahmen irgendwie vielleicht auch in so Netzwerken stecken können als Grundlage, als Plattform oder so. Aber ich glaube, was für mich auch am wichtigsten war, mit der Annahme bin ich tatsächlich auch reingegangen in den Talk, ist, dass die Leute alle so ein bisschen Zoom-Fatigue sind. Ja? Also dass die Leute alle so ein bisschen müde sind, sich in ihrer Freizeit auch noch vor die Kachelfenster zu setzen, um dann, sagen wir mal, noch Netzwerk-Events zu besuchen. Und genau die Frage wollte ich beantwortet wissen. Ne? So, ist es nur mein Gefühl oder geht es anderen Leuten genauso? Und mein Eindruck war, das geht schon vielen Leuten genauso. Und jetzt geht es halt ein bisschen darum, es war jetzt nicht, dass ich da eine mindblowing Idee geliefert bekommen habe, wo ich dachte so, check, geil, setze ich sofort um. Sondern das war mehr so dieses Herantasten an, so ist es mein Gespür, stimmt es, ist das richtig? Und es war schon deutlich, dass das ähnlich war. Und gleichzeitig sagen aber eben auch alle, wir wollen aber im Austausch bleiben. Aber irgendwie ist nicht so ganz klar, wie am besten. Ne?
Und natürlich wahrscheinlich ist es ja auch so, dass man sich ganz viele Plattformen vornimmt. Ja, also die es gibt so viele, ob es jetzt Teams ist, ob es Zoom ist, ob es Clubhouse ist, ob es 100 andere Dinge, von denen ich jetzt nicht mal eine Ahnung habe. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es setzt auch in gewisser Weise einen Verdruss ein, sich nicht irgendwie auf 10.000 Plattformen irgendwie anzumelden, um an dieser Sache teilnehmen zu können oder an der oder an der oder der. Wie kann man das denn lösen? Also zum Beispiel, ich kenne mich super gut mit Teams aus, aber ich habe noch nie mit Zoom gearbeitet. Jetzt muss ich mich da, also wahrscheinlich ist es völlig selbsterklärend, dieses Programm, aber was ist mit den 5 anderen? Mhm. Also, verstehst du, wie ich das meine?
Ja, absolut. Also ich kann es ja nur von mir bestätigen, mich nervt es auch wie Hulle, dass ich jeden Tag neue Einladungen zu neuen Plattformen bekomme, die ich dann alle erst runterladen muss und dann muss ich dann einen Avatar hinlegen und meinen Namen eingeben und so. Ich finde das furchtbar. Mich stresst das total, weil dann musst du wieder ein Passwort anlegen und so. Das ist alles, kostet Zeit. Ich würde am liebsten eine nette One-Fits-All-Lösung, ne? So irgendwas, was für alles super gut funktioniert und alle sind zufrieden. Und der Datenschutz ist super und die Usability ist toll und der Sound ist super, gibt es aber nicht. Und das ist ein bisschen das Problem. Und aber die Erfahrung habe ich eben nicht nur bei mir selber gemacht, sondern auch in meinem Umfeld, ne, dass die Leute auch teilweise überfordert sind. Oder die Tools, die man dann nutzt, einfach nicht performen. Die sind dann irgendwie nicht mobil optimiert. Das heißt, die Leute, die unterwegs auf die Plattform zugreifen können, haben eingeschränkte oder gar keine Möglichkeiten zu navigieren und so. Und das muss man eben alles ein bisschen beachten, ne, bei so einer Auswahl von so einem Tools, gerade wenn das der einzige Weg ist, auf dem man miteinander im Austausch bleiben kann.
Kurze Zwischenfrage. Jo. Nimmst du immer den gleichen Avatar? Also zum Beispiel, wenn man da irgendwo ein Bild einstellt, nimmst du immer das gleiche?
Nö, ich nehme immer ein anderes.
Wirklich, ja?
Ja, fast immer. Ja, das ist so lustgetrieben. Jedes Mal, wenn ich denke, scheiße, ich muss ja noch ein Foto hochladen. Und entweder es gibt gerade irgendwie ein aktuell neues, schönes Foto von mir und ich denke, nehme ich mal das. Aber ich tausche die dann auch nicht alle pupslang aus, sondern die bleiben dann halt drin, bis die Pandemie vorbei ist.
ein anderer Stolperstein zu diesen ganzen digitalen Konferenzen ist, und das kennen vielleicht auch viele Leute da draußen, die in sowas teilnehmen müssen. Ich finde, das fängt halt mit der grundsätzlichen Bereitstellung von Internet an.
Ja.
Also wie oft hat man schon Konferenzen gemacht, wo Bilder einfrieren, wo der Sound nicht durchkommt und das ist ja auf jeden Fall nicht cool für einen sauberen, flüssigen Ablauf von einem digitalen Netzwerkevent beispielsweise.
Absolut.
Macht ihr euch da irgendwie auch über Gedanken, irgendwie, dass man da irgendwie, naja, dass es halt so flüssig durchrutscht?
Ja, klar, also da habe ich ja Gott sei Dank wahnsinnig viel Erfahrung. Ich habe ja jetzt im Mai letzten Jahres mit dem Team gemeinsam bei der Republika die erste richtig große digitale Konferenz, die es in Deutschland mehr oder weniger gab, entwickelt, die wir in 36 Werktagen, weil wir schnell sein wollten und weil wir irgendwie Lust hatten, da was auf die Beine zu stellen, konzipiert und umgesetzt haben. Da haben wir uns natürlich extrem viel Gedanken um Performance gemacht. Ne? Mhm. Also welche Serverlast muss das haben? Wie muss die Website gebaut sein, die dann trotzdem zusammengebrochen ist? Auf welchen Plattformen spielen wir das aus? Wie ist eine Partizipation möglich, reibungslos? Wie ist du hast eine Regie, ne? Also wie ist der Schnitt zwischen den einzelnen Geschichten? Was wird pre-recorded, was wird live eingespielt? Wie sehen die Bauchbinden aus, die Banner, die eingeblendet werden? Wo kommen die Logos hin und so? Das ist ja eine Orchestration von einzelnen Maßnahmen.
Es ist ja fast wie eine TV-Produktion.
Es ist eine TV-Produktion. Wir haben tatsächlich auch in einem Studio aufgezeichnet, für alle die, sagen wir mal, in Deutschland in der Lage waren, in Berlin in der Lage waren, vorbeizukommen. Also Heiko Maas zum Beispiel war bei uns live im Greenscreen-Studio, natürlich mit Hygienemaßnahmen, die wir vorgenommen haben. Und wir hatten auch so richtige Covid-Officers bei uns, die darauf geachtet haben und das alles irgendwie ordentlich begleitet haben. Aber genau, das war eine TV-Produktion und das war dann eigentlich auch ein bisschen witzig zu sehen, wie man plötzlich von einem Veranstalter zu einem TV-Produzenten wurde, ne? So in der Form. Wir haben das Ganze prototypisch auch Republika TV genannt, also unsere Domain hieß auch so und die ganze Veranstaltung hieß halt Republika Remote, im digitalen Exil. Und das war ein Ganztagesprogramm. Das war der Wahnsinn. Wir hatten 100.000 ZuschauerInnen. Das war irre. Alle Medien haben berichtet. Wir waren in der Tagesschau. Wir waren ZDF heute. Bei Fritz habe ich ein Interview gegeben. Also es war irre. Das war wirklich kompletter Wahnsinn. Aber es war natürlich auch dem Momentum geschuldet, weil wir einfach die Ersten waren. Ja, also wir waren wirklich super früh dran mit einem hochkarätig besetzten Programm. Und damit haben wir sozusagen ein Momentum abgepasst, was andere Leute dann nicht mehr so in der Größenordnung haben konnten.
Also ihr seid da, ihr habt einen riesen Meilenstein gesetzt, kann man ja fast sagen.
Ja.
Beim Medianet, wie läuft das da? Da sind mit den ganzen Netzwerkpartnern, ist es dann und wann auch mal so ein Ding, dass du mit Leuten reden musst, von diesen Netzwerkpartnern, die sagen musst, also das ist jetzt schon wirklich irgendwie wichtig, dass ihr euch da mal updatet, dass ihr euch noch mal ein bisschen mehr in die Digitalisierung reingrabt. Ist das so, haben alle da gerade in dem Netzwerk deiner Meinung nach das gleiche Verständnis und wollen das alle, oder hast du manchmal auch das Bedürfnis zu sagen, ja, da müsst ihr ein bisschen nachziehen?
Ich bin ja jetzt, ich habe ja heute Jubiläum, zweiwöchiges, also ich bin erst seit 2 Wochen richtig im Amt, ja, und habe tatsächlich noch nicht das ganze Netzwerk kennenlernen können, natürlich nicht, ne, das sind, wie gesagt, viele, viele Mitglieder und viele assoziierte Nicht-Mitglieder, die eben auch im Austausch mit uns stehen. Was ich aber mache, schon ganz intensiv die letzten 2 Wochen, sind Antrittsbesuche bei den wichtigsten Partnern und Sponsoren und die wichtigsten Netzwerkmitglieder, die schon so langjährig bestehend sind, und mit denen im Dialog ist eine unfassbare Offenheit für Vorschläge, die ich einbringe, für neue Ideen, für Umwandlungen von Prozessen, für Veränderungen von Formaten. Und da ist durchaus auch wirklich ganz demütig sozusagen auf beiden Seiten das Gefühl davon, haben wir zwar immer so gemacht, aber auch nie hinterfragt, müssen wir aber auch nicht weiter so machen. Und ach ja, stimmt, darüber haben wir noch nie nachgedacht, könnte man ja auch mal machen und so. Also da ist eine unglaubliche Offenheit da. Also so, ich glaube, sozusagen auch direkt der Wunsch, ne, so durch mich bedingt, dadurch, dass ich auch mit dieser Expertise aus den letzten Jahren daherkomme, auch diese Art von Beratung zu bekommen. Wo wollen wir denn hingehen, auch mit den Partnern und mit dem Netzwerk zusammen? Und da erlebe ich eigentlich nur Positives im Augenblick und bin da ganz zuversichtlich, dass es so bleiben wird. Auch mit dem Team, das ist so, so großartig und so toll. Das hat auch so einen Spaß gemacht. Ich habe mit denen einen Onboarding-Lunch gemacht via MS Teams, und dann haben wir uns jeder Pizza bestellt, und das war ganz schön. Da habe ich mir ein paar Sachen überlegt, wie ich sozusagen auch sie als Menschen kennenlernen kann, weil es auch wichtig ist, dass das Team überhaupt erstmal versteht, wer ich bin, und ich verstehe, wie das Team so funktioniert und sich fühlt. Und also 2 Wochen, ich kann nur sagen, ich bin total happy. Es läuft gut.
Deine Vorgängerin hat bei uns im Podcast auch im Zuge der Covid-Pandemie einen eher düsteren Ausblick gegeben. Und einen relativ düsteren Ausblick für die Kreativwirtschaft. Weil das ist ja eine Branche, die wurde knallhart getroffen. So. Und da wird es auch einige Insolvenzen geben. Das ist ihre Prognose. Wie weit, denkst du, wird das auch dein Netzwerk oder das Medianetzwerk betreffen? Gibt es da schon irgendwelche Analysen, oder inwieweit das eventuell auch durch Insolvenzen schrumpfen wird?
Ja, also ich meine, ein paar Mitglieder sind tatsächlich abhanden gekommen über den Jahreswechsel. Jetzt nicht so gravierend, dass man sich direkt Sorgen machen muss, sondern irgendwie wie so eine natürliche Auslese an der Stelle, bedingt durch die Pandemie aus meiner Perspektive. Viele von denen sagen auch so, sorry, aber wir kommen wieder und ihr seid toll, aber im Augenblick müssen wir kurz gucken, wo wir bleiben und so. Aber das ist erstmal noch verschwindend gering und macht mir jetzt im Augenblick noch nicht so große Sorge, obwohl ich natürlich einen großen Blick darauf habe. Aber wir veröffentlichen jetzt am kommenden Dienstag, am 2. Februar, veröffentlichen wir das Medienbarometer. Das ist ein Instrument, was seit 2004 existiert, nämlich einen regelmäßigen Abgleich zu machen, wie geht's eigentlich der Medien- und Kreativbranchen, ne? So, und das ist eine Umfrage, die immer mit ganz vielen Unternehmen gemacht wird. Und da haben wir zum Beispiel auch den Geschäftsklimaindex getestet. Also das ist sozusagen die Erwartung und die aktuelle Lage des jeweiligen Unternehmens, die gemessen wird. Und der Geschäftsklimaindex ist geeicht auf eine Norm von 100. Und alles, was über 100 ist, ist immer noch im optimistisch-positiven Bereich. Und bei der Umfrage, man muss dazu sagen, die war nach dem ersten Lockdown, nämlich von August bis Oktober wurde die abgehalten, die Umfrage, war dieser Geschäftsklimaindex noch im Bereich 103, also noch im optimistisch-positiven Bereich. Was ich damit sagen will, ist, diese Existenzängste waren zu diesem Zeitpunkt zwar mit Sicherheit schon da, vereinzelt oder auch nicht nur vereinzelt, sondern vielleicht auch an vielen Stellen, aber man ist dennoch optimistisch in die Zukunft gegangen. Also viele kleinere Unternehmen zum Beispiel haben auch festgestellt, dass ihre größte Herausforderung die Digitalisierung und die Umstrukturierung der Prozesse auch die größte Chance waren. Ja, oder auch festgestellt, dass sozusagen die Erschließung neuer Geschäftsfelder, die notwendig wurde, einfach auch eine große Chance birgt, ne, sich anders oder neu aufzustellen. Das war eine ziemlich interessante Auswertung, ne, dieses Barometers, wie gesagt, kommt jetzt in wenigen Tagen auch an die Öffentlichkeit. Und von daher gehe ich davon aus, dass wenn es irgendwie weiterhin Fördertöpfe gibt vom Land, vom Bund, die irgendwie in der Lage wären, diese Kreativwirtschaft, also da sprechen wir vor allen Dingen natürlich auch über Film und Musik und so und die ganzen Solo-Selbstständigen, die immer wieder nach fiktiven Unternehmerlöhnen zum Beispiel fragen, zu Recht, wenn das irgendwie wirklich eine Hilfe sein könnte, die irgendwie endlich auch funktioniert, also eigentlich wurde ja letztes Jahr schon gesagt vom Bund, dass es das geben soll. Ich glaube, die Auszahlung, die hinkt noch ein bisschen im Augenblick. Wenn das funktioniert, habe ich große Hoffnung darin, dass man irgendwie über die Runden kommt. Aber offen gestanden, ich führe auch Gespräche mit Kinobetreibern, die mir sagen, unsere Ausgaben pro Monat sind im sechsstelligen Bereich, aber demgegenüber, also Fixkosten, Miete und sagen wir mal Löhne, aber demgegenüber stehen keine Einnahmen. Und wie soll das auf Dauer gehen? Ne? So, ja, also da ist große Verzweiflung und großer Trübsinn natürlich auch drin, denn keiner möchte seine Läden schließen. Und dafür gibt es eigentlich weder vom Bund noch vom Land irgendwie eine konkrete Lösung im Augenblick. Also deswegen kann ich Andrea da nur recht geben, das wird Insolvenzen geben. Und es sieht bestimmt für einige echt düster aus. Aber ich habe immer noch Hoffnung und bin auch gespannt, wenn wir das jetzt präsentieren, dieses Medienbarometer, machen wir auch nochmal so einen Ist-Abgleich mit der Branche. Wir haben also vier Panelisten eingeladen, die uns nochmal den aktuellen Stand der Situation darstellen aus der Musik, aus der Filmwirtschaft und aus dem digitalen Bereich, aus der Games-Branche. Mal schauen, was die jetzt sagen und wie man die auch unterstützen kann. Das ist zum Beispiel auch ein Teil meiner Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, genau das sozusagen zu identifizieren für die nächsten Wochen und Monate. Was kann ich mit dem Netzwerk jetzt noch anstellen? Wie kann ich ihnen den größtmöglichen Nutzen geben, damit sie sich untereinander vernetzen können, sich Jobs zuschustern können, ne? Sowas alles, was notwendig ist in der Zeit. Ja, also so ungefähr.
Jetzt bist du ja in das Hauptamt da reingewechselt. Was waren überhaupt zuallererst die Motivation, ja, zum Medianet zu gehen? Mhm. Weil es ist ja, du hast es gerade eben gesagt, es ist ja irgendwo auch ein bisschen eine Verantwortung. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt gerade auch davon redest, dass man die Leute untereinander noch mal ein bisschen besser vernetzen muss, dass es hier irgendwie Leute aufgefangen werden, dass man guckt, dass man vielleicht für die Leute irgendwo anders nochmal einen Job kriegt und so weiter. Mhm. Ist natürlich so ein bisschen auch Feuerwehrfrau-Aufgabe, oder?
Ja, absolut. Ich bin ganz froh, dass ich sozusagen diesen Aspekt gar nicht so kritisch gesehen habe, als ich die Zusage gegeben habe für den Job. Ich wurde ganz klassisch geheadhunted und mir wurde dieser Job sozusagen auf den Leib geschnitten. Und als ich mich da näher mit beschäftigt hatte, tatsächlich mit den Aufgaben und mit dem Umfeld, mit dem Klientel, du hast ja jetzt aus dem Gespräch herausbekommen, dass ich sehr lange schon in diesen Branchen unterwegs bin. Ich habe später auch im Studium, war ich Werkstudentin bei der Telekom und habe bei Universal Music gearbeitet und so. Also ich war immer in diesen Branchen unterwegs und als ich dann dieses Angebot bekommen habe, habe ich gedacht, sei, das ist eigentlich the next step, ne? So irgendwie sozusagen mein eigenes Baby zu haben an der Stelle, wo ich vor Verantwortung ohnehin nicht scheue. Also das habe ich immer schon übernommen und das kann ich gar nicht anders. Also da habe ich auch keine große Ängste, sondern gehe da halt irgendwie mit Mut voran und weiß, dass ich da irgendwie natürlich ein Paket zu tragen habe, aber das mache ich ja auch nicht ganz allein. Ich habe ein Team und mit denen bespreche ich mich auch, ne? So frage auch regelmäßig, was braucht ihr, wie geht's euch, um dass das auch einen gesunden Prozess darstellt. Und dann habe ich mich mit dem Netzwerk beschäftigt und mir war klar, ich kenne unfassbar viele Player von den Leuten, die da drin sind. Und ich komme da nicht sozusagen in so ein ganz neues Biotop, wo ich irgendwie erstmal Fuß fassen muss, sondern ich meine ganzen Antrittsbesuche, die ich jetzt gemacht habe bei den Hauptpartnern und Hauptsponsoren, das sind langjährige WegbegleiterInnen von mir. Also die kenne ich schon aus der Zeit von der Gartenausstellung, die kenne ich einfach schon ewig lange. Und dann eben aber auch sozusagen die Schnittstelle zur Politik zu sein. Das ist ja ein ganz spannender Aspekt auch an diesem Netzwerk. Du kannst ja auch mit dem Netzwerk viel in Richtung Politik erreichen, wenn du irgendwie die Kräfte bündelst, wenn du Maßnahmen ergreifst, die sozusagen sinnstiftend sind für das Netzwerk, für die einzelnen Branchen und wenn du da ein Sprachrohr sein kannst. Und das finde ich als Antrieb und als Motivation extrem spannend und wichtig. Und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund.
Du hast gesagt, das ist so der Next Step gewesen. Mhm. Was ist der Step danach? Ich meine, du bist doch voll jung, hey. Also, das ist so, da kommt ja noch was bestimmt. Hast du dir, klar, jetzt bist du erstmal ganz neu in dem Job und so, aber was so in 15 Jahren?
Also, ich meine, in 15 Jahren.
Du hast ja noch super viel Zeit, ey.
Keine Ahnung, also man muss ja dazu sagen, ich bin ja, sagen wir mal, Vorstandsvorsitzende beim Medianet und ich bin ja noch Co-Geschäftsführerin vom Mediatek Hub in Potsdam. Also ich habe noch ein zweites Unternehmen sozusagen, was ich gemeinsam mit Peter Effenberg leiten und lenken darf. Und ich glaube, damit bin ich erstmal eine Weile ausgelastet, ne, um mich da erstmal zu etablieren, da die ganzen Strukturen kennenzulernen und da auch meinen eigenen, sagen wir mal, meine eigene Handschrift mit reinzubringen. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit vor mir. Ich tick nicht so, dass ich mir so krass Gedanken mache, was ist in 15 Jahren. Also darüber denke ich gerade nicht nach. Ich habe nicht so eine Langzeitperspektive, weil ich glaube, alles, everything falls in places, sagt man, glaube ich, im Englischen so schön. Also es kommt alles dahin, wo es hingehört. Und jetzt habe ich erstmal den kompletten Fokus auf dieses Netzwerk und auf Mediatek Hub Potsdam auf ungewisse Zeit. Und das finde ich sehr schön und beruhigend auch auf eine gewisse Weise, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, wie kommt man aus so einem Vipassana-Retreat raus mit einer gewissen Ruhe in sich? Und diese Ruhe empfinde ich gerade extrem. Ne? So eine, überhaupt keine Getriebenheit im Sinne von, ich muss jetzt irgendwo hin, weiter. Die Getriebenheit ist natürlich innerhalb des Unternehmens für mich da. Ne? So, was will ich erreichen? Was will ich mit dem Team jetzt erreichen gemeinsam und so? Aber da bin ich jetzt gerade ganz entspannt und ruhig und überlege mir irgendwann, wenn es notwendig wird, das, was der nächste Schritt ist. Aber das habe ich nicht auf dem Schirm im Augenblick.
Ja, wer weiß, vielleicht wirst du ja in ein, zwei Jahren wieder gehead-hunted und dann bist du Head of Universal Music oder Sony oder Head Facebook.
Head of Facebook.
Nein, Head of Metadon. Na, egal. Lass was.
Head of Metadon.
Du machst aber auch nebenbei auch noch einen Podcast. Wir haben das ganz am Anfang haben wir das mal angesprochen. Wind of Change, der Podcast der Veränderung, du hast das genannt. Ein unfassbar großartiger Titel, wie ich finde, wirklich.
Schön, danke.
Finde ich gut. Habe ich mir angehört. Mhm. Ist eine sehr schöne erste Folge. Eine absolute Empfehlung, Leute. Könnt ihr euch auch bei Apple Podcast reinziehen. Also ich habe es mir da angehört. Mhm. Gibt es sicherlich auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Absolut.
Genauso wie uns. könnt ihr uns abonnieren, wenn ihr wollt, und eine Bewertung da lassen. Und da geht's, wie der Titel ja schon sagt, so auch um Veränderungen und Veränderungen. Da gab's einen geilen Satz, ich kriege nur noch so ungefähr sinngemäß zusammen, dass Veränderungen ja auch manchmal so ein gewisse Ängste mit sich bringt. Mhm. Also das ist nichts, kein Stein bleibt ungefähr so auf dem anderen und man blickt ins Ungewisse. Mhm. Haben ein ähnliches Motiv haben wir häufig, wenn wir Leute da haben, die uns von ihren Gründungen erzählen. Mhm. Das heißt also, den Mut zu haben, etwas Eigenes anzufangen und, sag ich mal, die Sicherheit eines ganz normalen Angestelltenverhältnisses aufzugeben und vielleicht auch höchstwahrscheinlich damit zu scheitern. Mhm. Also ich glaube, Franziska Teubert vom Bundesverband Deutscher Startups hat uns erzählt, wahrscheinlich irgendwie 2 von 10 schaffen es. Mhm. Ich will nicht lügen, hört da gerne mal rein, ja. Leute. Eigenpromo.
Mach ich.
Was war für dich so eine richtig entscheidende Veränderung, wo du gesagt hast, jetzt springe ich hier von diesem, das erste Mal in meinem Leben von diesem 10-Meter-Turm, obwohl ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe?
Ich glaube, mein Leben ist so echt begleitet durch Wandel und Veränderung. Und mir ist es erst wirklich so später klar geworden, als ich mich so selber mit mir beschäftigt habe, so 2014, als es mit diesem Ausbildung zum systemischen Business Coach angefangen hat, dass ich natürlich auf meinem Wege auch eine starke Identitätsfindung hatte durch die Ausreise, von der ich schon eingangs kurz gesprochen habe. Meine Eltern sind ja ausgereist, als ich 8 war, mit mir und meinen 2 Brüdern. Und da gab es einen ganz großen Change, der war mir aber ganz lange Zeit gar nicht so bewusst, was das mit mir gemacht hat, auch mit dem der Art, wie ich Verantwortung übernehme, der Art, wie ich mit Menschen interagiere und so. Und der Art, wie ich, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen furchtloser bin vor Veränderungen, weil ich das Gefühl habe, es geht schon irgendwie weiter, weil ich habe das erlebt, ne, in jungen Jahren. Ich habe erlebt, wie Veränderungen irgendwie Einflüsse haben kann auf Familien, wie das zu Brüchen führen kann. Aber ich habe auch erlebt, dass es immer weitergeht. Und ein schöner Satz aus diesem Vipassana, der mich seither extrem begleitet, der ist so, das ist so ein bisschen das Credo auch dieser Meditationstechnik, der lautet, that will also change. Und der bedeutet eigentlich im Grunde genommen, egal wie gut oder schlecht du gerade im Leben dastehst, egal was für tolle Berge du gerade erklommen hast oder in welchem Tal der Tiefe du gerade bist, es wird sich verändern. Und das ist ein super beruhigender Spruch, mit dem ich immer wieder auch auf den Boden der Tatsachen zurückkomme. Und deswegen gab es, glaube ich, so die größte Veränderung hat wirklich in jungen Jahren stattgefunden. Dann gab es irgendwie 2014 nochmal eine, die sehr privat war, die einen großen Change ausgemacht hat. Und dann bin ich eigentlich permanent auf diesem Weg gewesen und gesagt habe, so okay, ich habe da eigentlich keine Angst mehr vor, weil ich weiß, ich werde den Weg weitergehen in irgendeiner Form. Und seitdem ist es auch so. Also da gab es dann diese Vipassana-Retreat war schon auch nochmal so ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich viel über mich dann verstanden habe. Und aber es gab jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh, jetzt bin ich mega tief ins Loch gefallen und mal so richtig gestolpert. Sondern wenn ich gestolpert bin, bin ich immer irgendwie gerade ausgestolpert. Also so, ne, so das war irgendwie okay und fühlt sich auch immer noch okay an. Nicht immer leicht, nicht immer ohne Tränen, aber ich glaube, das gehört zum Leben dazu.
Kannst du Menschen verstehen, die Angst haben vor Veränderung?
Gute Frage. Tatsächlich heutzutage mehr denn je. Dafür musste ich aber erstmal so eine Empathie entwickeln tatsächlich, weil mein Status quo ist so, ey, ist doch gar nicht so schlimm, lass uns doch einfach mal anders machen. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass viele Leute so eine Unsicherheit da spüren und irgendwie gerne Struktur hätten und einfach sagen, es ist doch alles gut, so wie es ist. Ich habe dafür heutzutage ein ganz großes Mitgefühl und kann da ganz anders mit umgehen, als vor 4, 5 Jahren noch oder so. Aber ich versuche trotzdem die Menschen auch nicht gegen ihren Willen, aber wenn sie bereit sind, sie auch mitzunehmen auf den Weg und ihnen auch zu zeigen, wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst, wird sich was Schönes ergeben, mit Sicherheit. Was anderes, vielleicht was Unerwartetes, aber auch was Schönes.
Ich glaube, und lass uns da gerne drüber diskutieren, ich glaube, dass es da einen riesen Unterschied gibt zwischen persönlicher, eigenmotivierter Veränderung und Veränderungen, die von außen auf einen einwirken.
Absolut.
Also wenn ich jetzt von mir aus sage, ich möchte mich verändern, ich habe keinen Bock mehr, zum Beispiel du hattest einen super Gast in deinem ersten Podcast, ich kann ich jedem nur empfehlen. Also ich habe keinen Bock mehr, so der Mensch zu sein, der ich irgendwie gerade bin, weil ich mich komplett verloren habe und überhaupt nichts mehr gemacht habe, was mir Spaß macht. So. Und deswegen schmeiße ich jetzt mein Leben so auf die Kippe, so auf die Müllkippe und mache wieder das, worauf ich Bock habe. Was aber bedeutet, ich reiß den ganzen Scheiß mit dem Arsch ein und mache wieder neu. So, es erfordert, glaube ich, extrem viel Mut. Aber was ist denn jetzt, wenn ich Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem Unternehmen bin und da kommt jemand und sagt, hey, lass uns doch mal alles neu machen. Ja. Also, und die denken so, wie bitte? So, also, und dann, also.
Du hast vollkommen recht. Das ist ein Riesenunterschied, ob du das selber gestaltest, die Veränderung, oder ob du gestaltet wirst, ja, im Grunde genommen. Also, mein Learning aus den letzten Jahren ist tatsächlich, wenn so eine Veränderungsprozesse sozusagen irgendwie oktroyiert sind auf Personen, die jetzt, sagen wir mal, im ersten Augenblick nicht so viel Mitspracherecht haben oder nicht das letzte Wort haben sozusagen, dass es ein unglaublich großer Kommunikationsaufwand dahinter steckt und ein großer Transparenzaufwand dahinter steckt. Also was ich wirklich gelernt habe, ist, die Leute mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Du wirst ihnen nicht komplett die Angst davor nehmen, das funktioniert nicht. Also entweder man hat so eine Angst oder man hat sie irgendwie nicht. Man muss die auch selber überwinden. Aber du kannst die Menschen auf einem Weg der Veränderung, auch selbst wenn sie die nicht selber gestalten oder nicht selber wollten, du kannst sie mitnehmen, indem du ihnen immer wieder sagst, das wird jetzt passieren, kannst du, ne, so, was hast du noch für Ideen, wie könnten wir das, könnten so lösen oder so, oder hast du noch eigene Vorschläge und, ne, so, und wenn du dann wirklich in die systemische Beratung oder in das systemische Coaching reingehst, dann würdest du irgendwie eher so zirkuläre Fragen stellen, ne, so, wenn du morgen aufwachst und du hättest plötzlich völlig gute Laune, was ist dann irgendwie, was ist anders, was ist passiert, irgendwie so, und dann holst du die Leute ab an dem Punkt, wo sie selber ins Verändern, ins veränderte Denken kommen. Und ein Teil dieses Coachings ist eben auch lösungsfokussiert zu denken. Also nicht im Problem verhaftet zu sein und permanent zu überlegen, wie bin ich denn da hingekommen? Warum habe ich denn so viel Kacke gebaut? Warum ist denn das kaputt gegangen? Sondern zu überlegen, schade, da bin ich gescheitert. Mhm. Ist nicht so optimal gelaufen, mache ich beim nächsten Mal anders. Wie könnte die Variante anders aussehen? Ne? Mich interessiert Vergangenheit auch überhaupt nicht. Also nur im Sinne von, was habe ich daraus gelernt, aber nicht, guck uns den Fehler 50 Stunden lang an und dann nehmen wir dich noch auseinander und du bist schuld oder so. Das wird niemals passieren, das finde ich ganz furchtbar. Aber du musst die Leute mitnehmen. Also das ist auf jeden Fall eins der allerwichtigsten Learnings.
Aber wenn du die Leute, also Leute mitnehmen in dem Sinne von, ich erkläre denen durch Kommunikation ganz genau, was hier passiert und ich erkläre denen durch Kommunikation ganz genau, was die neuen Anforderungen sind und wie wir jetzt versuchen, einen Turnaround zu machen oder wie wir jetzt versuchen, unsere Firma, Company, whatsoever, digitaler zu gestalten und so weiter. Jetzt ist es so, du sagst, jeden mitnehmen. Aber ist denn jeder gleich qualifiziert, auch mitgenommen zu werden? Weil das ist nämlich, weil das hört sich immer so, so an, ja klar, wir nehmen jeden mit, aber dann am Ende stellt sich raus, naja gut, die Hälfte der Leute weiß irgendwie nicht, was ein Smartphone ist. Also wir reden jetzt nicht aus unserer Dingsbubble, sondern so eine Company hat ja auch irgendwie ganz andere Leute. Ja. Ne?
Also natürlich gibt es da ganz unterschiedliche so Grundlagen, die beachtet werden müssen. Ne? So, also wenn du eine größere Company hast, dann hast du ja auch eine ordentliche HR-Abteilung im Idealfall, die dann diese Prozesse mit begleiten kann und so und dann eben entsprechend auch Generationsmanagement übernehmen kann. Also auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? So, wenn du mit diversen Teams arbeitest, heißt es ja nicht nur Frauen und Männer, sondern eben auch unterschiedliche Altersklassen, Ethnien, soziale Herkünfte, religiöse Gedanken, gut, keine Ahnung, also alles unterschiedlich eben. Und dann hast du eben idealerweise auch ein Generationsmanagement, die eben auf die einzelnen Ängste oder vielleicht auch auf die einzelnen Ideen eingehen kann. Wenn du ein kleineres Unternehmen bist, musst du das wirklich im Zwiegespräch lösen oder im Dialog mit den einzelnen Leuten, auch in größeren Gruppen, vielleicht auch mit einem Mediator, moderativ oder so. Und am Ende ist es tatsächlich so, wenn sich Leute nicht mitnehmen lassen wollen, also per se nicht mitnehmen lassen wollen, dann trennt sich da auch die Spreu vom Weizen. Aber das ist dann meist kein Prozess, der so voller Wut einhergeht, sondern mit einer ganz klaren Erkenntnis und meistens tatsächlich von beiden Seiten, dass man irgendwie feststellt, wir haben jetzt alles probiert, aber der neue Weg, der gefällt den Mitarbeitern vielleicht nicht und er entscheidet für sich selber, ich kann den nicht mitgehen, weil er entspricht nicht meinen Werten oder meinem Horizont oder meinem Können. Aber meistens gehen dann solche Prozesse gar nicht so schlimm aus, sondern eher in so einem Einvernehmen, dass man sagt, so schade, wir hätten dich gern behalten, aber an der Stelle ist es vielleicht auch für dich gesünder, ne, so einen anderen Weg einzuschlagen. Das gibt's durchaus und ich denke, wenn du vorher alles einigermaßen richtig gemacht hast und den Menschen auch beim Offboarding begleitest, also sagen wir mal, wenn man sich wirklich im Guten trennt, denen auch verhilft irgendwie zu neuen Jobs oder Kontakte oder wie auch immer, oder vielleicht hat der Mensch auch war der selber schon in der Lage, dann kann das auch einen heilsamen Prozess auslösen. Also es ist nicht immer alles nur schlimm, wie sowas endet.
Jetzt möchte ich zum Abschluss, weil wir quatschen schon eine ganze Zeit.
Ja.
Es ist durch deine ganzen Stationen, durch all das, was du schon gemacht hast. Also ich habe so von dir den Eindruck eines wirklich universellen Medienplayers, einer Medienplayerin. Also so mit sehr viel Einblick in sehr viele Branchen, in die Digitalisierung. Also jetzt ist es aber so, diesen Weg, den du gegangen bist, und ich wiederhole nochmal, du bist so voll jung, ey. So,
ja. Komm, wir verraten den Leuten mal, wie alt ich bin.
39 Jahre.
Aber auch nur noch wenige Tage.
aber für die ganzen Sachen, finde ich, ist das, für die ganze Erfahrung ist das schon eine ganze Menge. Also ich habe heute sehr, sehr viel über dich rausgefunden und unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Wie ist es bei dir mit dem Thema Mentoring gewesen? Hattest du jemanden, der dich oder die dich begleitet hat die ganze Zeit? Hast du jetzt jemanden, den du förderst? Weil meistens durch so eine, gerade durch die Kreativ-Medienwelt, da gibt es selten einen geraden Weg. So. Der ist mit Beziehungen gepflastert und mit Zufallsbegegnungen und so weiter. Thema Mentoring.
Das ist ein absolut schönes Thema. Ich liebe es. Ich finde es total spannend. Ich selber hatte nie einen Mentoren oder eine Mentorin, habe mir das immer extrem gewünscht, habe immer gedacht, ich hätte gerne jemanden, der ein Role Model sein kann, der mir irgendwie sagt, wo es lang geht, der authentisch führen kann und mich irgendwie, also den ich auch mal anrufen kann, wenn ich wirklich Hilfe brauche, weil ich einfach stuck bin, irgendwie nicht weiter weiß. Ich habe so ein bisschen so ein Negativbeispiel von Mentoren gehabt. Also so, ich habe ganz viel von bei Führungskräften gesehen, was ich ganz schlimm fand. Also wo ich immer gedacht habe, so will ich nie sein. Das finde ich ganz furchtbar. Ich mache andere Fehler mit Sicherheit. Ne? So, niemand ist perfekt, das ist völlig klar. Ich habe irgendwelche anderen Eigenarten und die Leute würden darüber wahrscheinlich stundenlang reden können. Aber ich habe einfach Sachen gesehen, wo ich immer gedacht habe, so, oh nee, also wenn ich irgendwie mal so Führungskraft bin, so auf gar keinen Fall. Das ist auch eine Form von Mentoring, aber so Negativ-Mentoring. Aber es hat mir trotzdem eigentlich am Ende auch geholfen, meine Identität zu schärfen und mein Profil zu schärfen und so. Aber weil ich mir das immer so intensiv gewünscht habe, bin ich selber Mentorin für einige Leute tatsächlich. Ich bin auch in so einem Mentorennetzwerk, wo ich selber Unterstützung anbiete und jüngeren Menschen auf ihrem professionellen Karriereweg helfe und tatsächlich auch so ein Coaching mit den Leuten mache, was total hilfreich ist. Und was ich mir wirklich angeeignet habe über die Jahre, sind sehr, sehr, sehr gute, vertrauensvolle Netzwerke. Menschen, mit denen ich extrem auf Augenhöhe, also alle Leute, also Leute, die meist aus den gleichen Führungsleveln kommen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, elitär, aber darum geht's ja, weil CEOs haben ganz oft nicht mehr so viele Leute, mit denen sie über solche Sachen reden können. Also du kannst ja nicht zu deinen Mitarbeitern gehen und sagen, ich habe hier echt ein Problem. Irgendwie so, ach ja, es betrifft dich, ist ja doof. Also du brauchst eine andere, sagen wir mal, anderen Resonanzraum, der aber ähnliche, sagen wir mal, Lebensrealitäten hat. Und da habe ich es wirklich geschafft, in den letzten Jahren einen großen, tollen, einen kleineren, tollen Kreis von vor allen Dingen auch Frauen um mich zu scharen. Also wir haben uns da wirklich selber so zusammengerauft und gehen regelmäßig in Medias Res miteinander und erzählen uns, was irgendwie, ne, herausfordernd ist. Und das ist so jetzt eigentlich das Mentoring, was ich für mich selber in Anspruch nehme. Und wenn es wirklich ganz arg wird, habe ich einen ganz tollen Coach, den ich dann auch besuche, wenn ich nicht mehr weiter weiß und einfach wieder so einfach eine andere Perspektive brauche. Und das schaffe ich mit dem extrem gut, der mich da sehr krass auf den Topf setzt manchmal und ich immer denke, ach so? Echt? Also es ist auch nicht immer so ganz schön, aber es ist immer sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, so muss man sich auch aufstellen. Ne? Ansonsten wird man mental auch irgendwann kaputt gehen.
Ein Tipp für Leute, die sich ähnlich wie du eine Mentorin oder einen Mentor wünschen, weil ich glaube, den meisten geht es ja auch, wie gesagt, diese Vorbildfunktion und am liebsten natürlich jemand, zu dem man eine Beziehung aufbaut. Mhm. Also wenn ich jetzt auf www.meinmentor24.de gehe, dann denke ich mir, ja, okay, cool, da kann ich mir so einen aussuchen. Ja. Das läuft so ein bisschen nach dem Supermarktprinzip. Ja. Und je nachdem, wie cool der ist, kann ich auch mehr Geld bezahlen. Keine Ahnung. Ja. Falls es sowas noch nicht gibt, den habe ich euch jetzt geschenkt. Wie, hast du da einen Tipp? Oder gibt es da überhaupt irgendwie einen Hinweistipp?
Ich habe immer das Gefühl, das kommt so ein bisschen von selbst, dass man irgendwie plötzlich feststellt, oh krass, mit der Person kann ich irgendwie auf einer Ebene diskutieren oder mich austauschen, wo es mit anderen nicht geht. Aber wenn man so ganz konkret wirklich jetzt auf der Suche ist, ich selber bin Mitglied in verschiedenen Netzwerken auch, also nicht nur, habe nicht nur ein eigenes, sondern bin auch Mitglied in verschiedenen Netzwerken und da werden auch zum Teil Partnerschaften angeboten. Und da wurde ich eben mal vor 2 Jahren gefragt, ob ich Mentorin sein möchte für jüngere Menschen, die gerade irgendwie Fuß fassen im Arbeitsleben. Ich glaube, sowas hilft zum Beispiel, einfach sich Netzwerken anzuschließen und dann zu gucken, haben die so eine Mentorenprogramme? Und einfach auch die Ohren und Augen offen halten, sind in deinem Unternehmen, in dem du arbeitest, vielleicht ältere Leute, mit denen du dich austauschen kannst oder erfahrenere Leute oder Menschen, denen du vertrauen kannst, die dir vertrauen, von denen du dir gerne auch was sagen lässt, von denen du auch dir mal sagen lässt, dass das und das vielleicht nicht ganz so cool war oder auch mal sozusagen hinterfragen lässt, was Eigenarten angeht oder so. Also man muss, das ist ja ein extremes Vertrauensverhältnis, ne? So, also was ich mit meinem Mentee, wie man die ja auch nennt, wenn man selber Mentorin ist, so bespreche, was der mir so erzählt, das ist extrem vertrauensvoll, das erzählt man nicht jedem, ne? So. Und ich glaube, man muss einfach in der Lage sein, so ein Vertrauen aufbauen zu können zu anderen Personen und sich einfach auch den Mut haben, Leute anzusprechen und und zu sagen, kannst du dir vorstellen, mich ein bisschen zu begleiten auf meinem Weg? Ich sehe, du machst es schon viele Jahre, das ist total beeindruckend, oder aber ich merke, ich kann was von dir lernen. Hast du Zeit und Lust dazu? Also, und ich glaube, da sind mehr Leute offen für, als man denkt, weil das auch irgendwie schön ist, Wissen weiterzugeben oder Erfahrungen weiterzugeben. Also ich empfinde das als extrem bereichernd.
Man muss sich nur trauen, mal zu fragen. Mhm. Und im Zweifel, wenn man da eine Abfuhr erhält, vielleicht nicht traurig sein. Mhm. Weil ich glaube, gerade auch im Kreativbereich oder im Medienbereich ist es so, dass wahrscheinlich die Person, die gefragt wird, dann sofort auch den Wolf im Schafspelz wittert, mhm, ne, und dann irgendwie vielleicht auch nicht auf seine eigene Menschenkenntnis unbedingt, mhm, vertraut, sondern denkt, okay, gut, also was willst du jetzt von mir haben? Willst du mich jetzt irgendwie ausstechen, mhm, oder so? Kann ja sein. Gibt es auch nicht nur im Kreativbereich, gibt es ja in jedem Business.
Das kann ich mir eigentlich, also wenn jemand wirklich so die Fähigkeit hat, Mentor zu sein, dann ist der meistens nicht mit so einem Gedankengut unterwegs. Also,
genau, dann wäre es nämlich eh die falsche Person.
Ganz genau.
So. Ja. Deswegen nicht traurig sein, und wenn ihr auf der Suche nach sowas seid, einfach mal fragen.
Ja.
So. Hört auf das, was Janine sagt. Genau. Ja, und sonst so?
Du, I don't know. Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ja, das war unsere letzte Rubrik, und sonst so. Hat diesmal irgendwie auch mal anders geendet als sonst.
Hast du mich extra noch gebrieft und ich habe es vergessen. Extra noch,
ja.
Ich habe es vergessen. Ach so, ja, und sonst so. Na, vielleicht, du hast gesagt, ich darf sagen, was ich will, ne?
Sagen,
in dieser Rubrik. Ist großartig. Du hast von meinem Podcast gesprochen, Wind of Change, Podcast der Veränderung. Heute in zwei Tagen, das wäre der, nicht heute in zwei Tagen, morgen Samstag, der 30. Juni, 31. Juni, was erzähle ich, Januar 2021, kommt die zweite Folge raus mit Erik Wrede. Der hat ein Bestattungsinstitut gegründet und war mal ehemalig bei Motor Music selber A&R und Musikmensch ohne Ende viele Jahre. Und der erzählt mir was über seine Brüche.
Egal, von der Musikbranche zur Bestattungsbranche.
Ja, mega geil. Total spannend. Ein ganz cooles Gespräch. Hat Spaß gemacht. Auf allen gängigen Plattformen bitte abonnieren.
Und dem schließe ich mich an, liebe KomaCon-Freunde. Falls euch das gefallen hat, dann abonniert auch gerne unseren Podcast. Schreibt uns eine Bewertung da, wo es geht natürlich. Wenn ihr auch mal im KomaCon-Podcast was über Podcast hören wollt, dann empfehle ich euch die Folge mit Laura Larsson von Herrengedeck. Sie hat den Deutschen Comedy-Preis in diesem Jahr gewonnen. Nee, im letzten Jahr. Mann, wir sind ja schon so weit. Eieiei. Freunde, vielen Dank, liebe Janine. Vielen, vielen Dank. Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr da draußen bleibt gesund. Alles Liebe, macht's gut und tschüss.
Tschüss.